Der 16. Spieltag, er ist wieder nur ein Rumpfspieltag in der ersten Bundesliga der Frauen und trotzdem gab es aber einige wichtige Spiele und alle wollen wir jetzt hier besprechen, plus noch ein bisschen drumherum und das tun wir mit Sandra Kreiner von Legende verloren und mit Frank Hosenseidel vom Fanclub der Mainadlerinnen und genau jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße Sandra Kreiner hier. Sandra, wie schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön, ich freue mich.
Und Frank Hosenseidel ist auch hier. Frank, schön, dass du hier bist.
Immer gerne. Freue mich auch, dass ich da bin.
Sag mal, was ist denn eigentlich mit deiner ganzen Eintracht-Deko passiert, die du sonst immer im Hintergrund hattest?
Naja, ihr schneidet das auf YouTube ja dann sowieso immer auf ein minimalistisches raus. Stimmt. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich mache das ein bisschen neutraler, weil ich ja mir auch nicht vorwerfen lassen will, nur die Eintracht-Brille zu tragen. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen seriöser zu machen. Aber schön, dass es dir auffällt.
Ich dachte schon, du hättest ihn abgeschworen. Jetzt, wo es nur Platz 7 ist, hättest du gesagt, ja gut, das ist nicht das, wofür ich gekommen bin. Aber das hätte ich mir ja denken
können.
Nein.
Natürlich.
Das ist ja auch nur ein Nebenthema, vor allem für alle diejenigen, die das hier als Audio-Podcast hören. Was allerdings ein Hauptthema war, noch vor diesem Spieltag, sind zwei Dinge, die den DFB betreffen. Zum einen Christian Wücks Vertrag und der seines TrainerInnen-Teams, der wurde verlängert vom DFB. Sandra, was war deine erste Reaktion auf diese Nachricht?
Ich war nicht besonders überrascht. Also es war schon das, was ich vom DFB erwartet habe. Ich fand die Länge sehr überraschend. Ich glaube, bis 2029, das ist ja quasi die WM und danach noch. Das fand ich schon überraschend. Also, dass man ihm so viel Vertrauensvorschuss gibt, obwohl er jetzt noch nicht so lange im Amt ist. Das fand ich überraschend. Also, man hätte auch sagen können, man macht erstmal noch ein Jahr Verlängerung und dann checkt man nochmal die Lage ab, schaut, wie sich das entwickelt hat. Anscheinend ist der DFB sich aber sehr sicher, dass das passt. Von dem her, ja, mal schauen. Jetzt haben sie ihn 3 weitere Jahre an der Backe.
Nein. Okay, na gut. Also es ist, ich meine, sie haben natürlich sie müssen sich natürlich jetzt bei ganz vielen Dingen die Frage stellen, was machen wir bis zur EM, die dann eben 2029 in Deutschland stattfindet. Deswegen daher kommt das sicherlich und ergibt ja auch Sinn. Aber ich habe da schon so leise Kritik zwischen den Zeilen herausgehört. Frank, trifft das bei dir auf fruchtbaren Boden?
Ich habe die definitiv auch gehört. Also an der Backe war doch gar nicht so eine leise Kritik. Nee, Quatsch. Also erstens mal ist es immer noch der DFB. Der DFB ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, zu dynamisch zu sein, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Insofern hat er sich ja schon bewährt. Er steht dafür, dass er auch durchaus junge Talente entwickeln kann oder ihnen mal eine Chance gibt. Ich glaube, das ist auch was, was man im DFB natürlich gerne sieht. Und ich denke, dass es wirklich dieses Target 29 gewesen ist, des Heimturniers, dass man gesagt hat, wir wollen da jetzt eine Konstanz haben, wir wollen auch nicht permanent darüber Diskussionen haben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, der Trainerstuhl ist ja jetzt kein betonierter Thron. Sollte da irgendwas noch total in die falsche Richtung laufen in der Zwischenzeit, wird man da trotzdem reagieren, ob der jetzt 3 Jahre Vertrag hat oder nicht.
Ich glaube auch, dass der DFB nicht so arg viel andere Optionen hatten, denn Christian Wück hat, also auf dem Papier ist der Erfolg definitiv da und auch jenseits des reinen Papiers gibt es schon viele Faktoren, die einfach dafür sprechen, dass so der Kern des Teams und des TrainerInnen-Team, dass die schon in die gleiche Richtung arbeiten und das ist ja quasi das, was du erstmal brauchst, gerade bei so einem Team, das sich eben nur alle paar Wochen mal trifft, da kann es nicht irgendwie Differenzen geben und auch nicht unterschiedliche Vorstellungen, in welche Richtung man arbeiten möchte. Das ist, glaube ich, da und dann hast du nicht so arg viel Alternativen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, Christian Wück ist derjenige, bei dem ich so eine sportliche Vision erkenne und vor allem das Zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, Frank, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also was eben so die Integration junger Spielerinnen ins Team angeht. Auf der einen Seite gibt es da auf jeden Fall Positivbeispiele für, also zum Beispiel Carlotta Wamser ist da natürlich so mit das jetzt aus der jüngeren Vergangenheit das Prominenteste. Auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, auf manchen Positionen ist die Tür in die ins Nationalteam quasi eine Drehtür. Also du kannst auch noch die fünftbeste deutsche Torhüterin sein und du wirst trotzdem eingeladen und wirst in einen Fünfkampf sogar eingeladen um die Nummer eins. Aber du musst auch nur die, keine Ahnung, zweit- bis drittbeste deutsche Verteidigerin sein und vielleicht das Pech haben, jetzt nicht mehr in Deutschland zu spielen, sondern in den USA wie Feli Rauch und du wirst gar nicht mehr eingeladen. Du wirst irgendwie auf Abruf eingeladen, was allein wegen der Flugzeit ja eigentlich kaum möglich sein könnte. Plus wir haben noch dieses Thema Durchlässigkeit der neu, also relativ neu geschaffenen U23 hin zum A-Team. Bisher auch nicht so wirklich nachgewiesen, dass die da wäre. Ich meine, wir haben es auch, Frank, du hast es ja selber mit Nicole Anjomi erlebt, wie viel dann quasi zusammenkommen muss, dass dann doch mal jemand dann die Chance bekommt. Deswegen gerade dahingehend bin ich echt so ein bisschen ja gespannt, ob sich da jetzt vielleicht auch ein bisschen was verändert in der Nominierungspraxis von Christian Wück, gerade jetzt in einem Jahr, in dem man zum ersten Mal seit Ewigkeiten kein Turnier mehr hat. Also sehen wir jetzt eine Schee-Itler, eine, ja, gut, Mara Alba ist jetzt ein bisschen früh, die hier schon wieder ins Nationalteam zu reden, aber so diese Kategorie von Spielerinnen oder eben zum Beispiel eine Vanessa Fudala, dass die wirklich mal eine Chance bekommen, weil für 2029 sind diese Spielerinnen vielleicht wichtiger als so manche jetzt gerade etablierte Spielerinnen, so ehrlich muss man auch sein. Das sind so meine Gedanken dazu, aber überraschend fand ich es auch nicht und ich finde auch, dass man es schwer kritisieren kann, wenn man jetzt nicht eine ganz grundsätzliche Diskussion aufmachen möchte. Oder Sandra, hast du da noch was anzufügen? Weil du warst da jetzt die kritischste von uns dreien.
Ja, nee, ihr habt natürlich recht. Also ich meinte jetzt natürlich auch in der Hinsicht nur, also sie haben sich jetzt einfach langfristig entschieden, dass sie mit Wirk jetzt die nächsten Jahre gestalten wollen und da müssen sie mehr oder weniger dran festhalten, weil wahrscheinlich genau zwischen den Turnieren dann irgendwie nochmal zu wechseln, könnte ja irgendwie auch keine gute Idee sein. Ich glaube, wie viele Leute, die auch der Nationalmannschaft zuschauen, bin ich eben auch nicht immer ganz sicher, ob er der Richtige ist, diese Entwicklung da jetzt voranzutragen. Aber gut, die Gespräche, die da stattfinden und was die Pläne genau sind, kennen wir natürlich alle nicht im Detail. Und wie du meintest, es ist jetzt nicht so, als ob es jetzt eine super andere Option gäbe. Also in der Hinsicht schon schlau, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt kein großes Fass aufmachen. Wir planen jetzt mit Wück und wir machen das jetzt. Und vielleicht sehen wir eben gerade mit einem entspannteren Jahr nächstes Jahr ein bisschen mehr Entwicklung. Dann ändert sich vielleicht auch die Kritik von den Fans, sage ich mal, ein bisschen, dass man sagt, oh, vielleicht spielt dann irgendwann eine Alara regelmäßig oder eine Zikai öfter. Und die ganzen Jungen, das ist ja das, was auch viele wollen. Also mal schauen.
Das war das eine Thema, was den DFB betrifft. Und das andere ist Raffaella Borggräfe. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen. Da gab es einen rassistischen Vorfall. Der wurde dann von Liverpool, ihrem Verein, auch an die Football Association in England gemeldet. Es gab eine sehr lange Untersuchung, über die sehr wenig bekannt wurde und am Ende eine Suspendierung für 6 Spiele, von denen sie aber 5 Spiele eh schon quasi absolviert hatte, bevor dieses Urteil gesprochen wurde. Und die Frage war natürlich, vor allem nachdem Raffaella Borggräfe noch während der laufenden Untersuchung auch schon einmal nominiert war fürs Nationalteam, wie würde der DFB damit verfahren? Und da gab es jetzt eine Pressemitteilung, in der der DFB mitteilt, also man habe das jetzt aufgearbeitet, auch unter Einbindung der DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, Silja Sasic ist das, und auch mit der Spielerin selbst und sie sei jetzt wieder im erweiterten Pool des Nationalteams. Und Frank, während ich auch das jetzt nicht überraschend finde und es jetzt gut finde, dass sich wenigstens mal dazu geäußert wird, denn bisher hing das alles so in der Luft, finde ich es extrem seltsam, dass von Raffaella Borggräfe selber noch gar nichts dazu zu hören war. Ja. Also ich verstehe, dass das eine schwierige Situation ist und ich verstehe auch, dass man das A nicht reproduzieren will, was man da vielleicht gesagt hat und B, dass das natürlich eine extrem schwierige Situation für einen ist. Aber nichtsdestotrotz hat man ja einen Fehler begangen und ja auch eine Vorbildfunktion. Ist dir das auch aufgefallen und wie findest du das, dass der DFB dann trotzdem sagt, naja, also für uns ist dann damit der Fall geklärt, weil mit uns gesprochen hat sie ja.
Ich finde offen gesprochen die ganze Affäre in Anführungszeichen von vorne bis hinten eigentlich relativ seltsam. Also, dass der eigene Verein das anzeigt, ist mal das eine. Wenn das vorgefallen ist, völlig klar. Bevor es irgendjemand anders durchsteckt, möchte man natürlich proaktiv da sein und möchte natürlich auch klar demonstrieren, dass man gegen sowas ist, was völlig richtig und in Ordnung ist. Auf der anderen Seite verstehe ich halt nicht, warum sich das dann so einen langen Zeitraum hinziehen muss, während überhaupt nichts großartig rausgekommen ist. Es wird immer derselbe Narrativ nur wiederholt, egal wie man versucht zu recherchieren oder welche Quelle man versucht zu finden. Es wird nur in sehr allgemeinen Platzhaltern gesprochen. Auf der anderen Seite ist auch klar, wenn du für 6 Spiele suspendiert wirst, dann wird es nichts Banales gewesen sein im Zweifelsfall. Das muss ja dann schon auch irgendwas Gravierenderes gewesen sein. Dass sie sich selbst nicht äußert, ja, ich hätte das allerdings ehrlich gesagt als Voraussetzung empfunden, um wirklich so einen Freispruch vom DFB zu bekommen oder so eine Bewährung, nennen wir es jetzt mal, vom DFB zu bekommen. Weil es ist zwar schön, dass der DFB gesagt hat, dass es für sie natürlich eine harte Zeit war und dass das so lange gedauert hat und so weiter und so fort, aber man hört ihren Gemütszustand eigentlich nur durch Dritte. Und mir ist eigentlich eine glaubwürdige Entschuldigung von den Betroffenen selber auch ein Stück weit wichtig. Das kann jetzt mein persönliches Ding sein. Aber am Ende wird die ganze Zeit nur über sie und über den Vorfall und über das Ganze gesprochen. Dass man versucht, es darüber natürlich zu den Akten zu legen, ist auch da, aber so richtig gut fühlt sich die Aufarbeitung für mich zumindest persönlich nicht an.
Sandra, wie geht's dir damit?
Ja, sehr ähnlich. Es gibt eben nur die wenigen Fakten, die wir ja alle kennen, und dann vielleicht irgendwelche anderen Gerüchte noch, aber die haben einfach nichts zur Sache zu tun. Alles, was wir wissen, ist, dass es diesen Vorfall gibt und dass er verurteilt wurde. Also muss er so vorgefallen sein, sonst würde es doch irgendeine andere Story geben. Und wenn wir danach urteilen, dann ist das schon sehr merkwürdig, dass der DFB ohne Entschuldigung, ohne irgendwas einfach sagt, wir haben das aufarbeitet, auch nicht viele Infos gibt, was diese Aufarbeitung ist und sagt, für die passt das jetzt. Also ich finde auch, das ist ein bisschen zu wenig. Dass sie sich einerseits klar positionieren, ist natürlich schon an sich gut, aber ich finde, da könnte man durchaus mehr erzählen, was diese Aufarbeitung ist, was da gemacht wurde, dass es eben nicht wiederholt werden soll. Also da fehlt einfach, finde ich, was.
Also es wird ja schon gesagt, dass sie dann ein Sensitivitätstraining absolviert hat und so weiter, wo ich mir dann halt sage, wenn ich jemanden dahin schicke, das ist schon auch eine gewisse Stufe, wo ich mir sage, da muss auch tatsächlich was vorgefallen sein.
Na, vorgefallen ist was, halt sonst so wäre sie nicht suspendiert worden. Da können wir von ausgehen.
Und schon gar nicht für 6 Spiele. Also ich komme halt mit dieser Inbalanz, der Intransparenz und des gravierenden Vorfalls nicht so richtig klar, weil es wird auf der einen Seite schon relativ klar demonstriert, dass es was Schwerwiegendes gewesen sein muss. Auf der anderen Seite wird es irgendwie so nonchalant behandelt. Da bin ich schon ein bisschen hin und her gerissen. Also da passt das Gesamtbild für mich einfach nicht.
Ja, vor allem, ich finde, dass man daran jetzt auch wieder so ablesen kann, in Deutschland ist das Sprechen über Rassismus einfach noch in den Kinderschuhen behaftet. Also da ist man zum Beispiel in den USA, wo Racism Studies ganz normales Fach sind und da auch einfach schon viel mehr wissenschaftliche Forschung auch schon betrieben wurde über rassistische Strukturen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Da ist man viel, viel weiter. In Deutschland sind wir immer noch bei einem sehr moralbehafteten Rassismusbegriff. Und das ist natürlich richtig, dass Rassismus eine moralische Komponente hat. Ich werde jetzt nicht falsch verstanden werden oder falsch zitiert werden, aber das verhindert so ein bisschen, dass man eben auf den strukturellen Rassismus, den es gibt, auch hinweisen kann, ohne eben immer gleich diese moralische, also man nennt es dann ja Rassismuskeule, mitzupacken. Also sprich, dass der Rassismusvorwurf zu einer moralischen Keule wird und deshalb dann auch so schnell abgetan werden kann, obwohl er vielleicht richtig ist. Und das hier wäre eigentlich jetzt ein Moment gewesen, wo man, gerade auch weil man die Zeit hatte, das zu reflektieren, ist jetzt nicht so, dass die jetzt innerhalb von wenigen Tagen hier reagieren mussten, sondern sie hatten viele Wochen Zeit, sich zu überlegen, welches Signal wollen wir senden. Und man hätte auch das Signal senden können, hier ist etwas Rassistisches passiert. Das ist nicht passiert, das nehme ich jetzt an, das ist jetzt alles Mutmaßung meinerseits, aus einem bösen Willen der Spielerin, die auch mit ihren 25 Jahren da auch noch in einer gewissen Art und Weise durchaus auch geschützt werden sollte, finde ich. Aber aus einem Rassismus, der in der Spielerin angelegt ist, weil wir eben alle Rassismus in uns tragen, weil unsere Gesellschaft rassistisch geprägt ist. Und an diesem Beispiel hätte man das zeigen können. So schnell geht das. Es war nicht von ihr so gemeint, es war aber rassistisch. Dementsprechend muss es auch bestraft werden. Aber wir gehen jetzt folgendermaßen damit um. Ich finde, es wäre eine tolle Chance gewesen, das mal auf diese Art und Weise zu verarbeiten. Du wirst es nie allen recht machen, das ist völlig klar. Es gibt immer Leute, die etwas kritisieren können an einem solchen Verhalten. Aber diese Chance hat man jetzt entgehen lassen. Und gleichzeitig ist es so, dass es eben im Nebulösen bleibt, das haben wir gerade schon besprochen, und man dann doch wieder den Eindruck hat, also ja, Elias Sasic war jetzt involviert in diesem Prozess, aber eigentlich, also das habe ich mir auch schon bei der Aufarbeitung vom FC Liverpool und durch die FA gedacht, die wichtigste Stimme bei solchen Fällen ist doch die von Rassismus betroffenen Menschen. Ich möchte doch, dass die sich äußern und dass die vielleicht auch einen Hinweis darauf geben, wie fänden wir jetzt, wäre ein adäquater Umgang mit diesem Fall. Und da wird man übrigens feststellen, zumindest ist das meine persönliche Erfahrung, dass diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, die verwenden das oft am wenigsten als Moralkeule, sondern die haben ganz oft pragmatischere Gedanken, als man sie sich selbst erlauben würde, sage ich mal, in diesen Fällen. Und das geht mir hier auch so ein bisschen unter. Und mich hätte ehrlicherweise auch interessiert, was das Team dazu sagt. Also Julia Quinn als Kapitänin und vielleicht auch andere Spielerinnen noch. Diese ganzen Ebenen, die bleiben jetzt einfach leer und da wird sehr wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Und ich glaube, dass das einfach eine ausgelassene Chance ist. Ich glaube, der DFB hätte das viel, viel, viel besser nutzen können, um zu zeigen, guckt mal, wir sind nicht nur gegen Rassismus, sondern wenn etwas Rassistisches passiert, dann würden wir vorschlagen, das könnte doch ein guter Umgang damit sein. Und die Chance haben sie, finde ich, schon sehr deutlich verstreichen lassen.
Also, wenn ihr erlaubt, ein letztes Wort dazu, weil du es jetzt auch angesprochen hast. Was mir als eine der Dimensionen tatsächlich fehlt, ist, was eigentlich die betroffene Spielerin dazu sagt. Weil es gab ja jemanden, den sie rassistisch beleidigt werden muss. Und das ganze Narrativ dreht sich nur darum, dass es so lange gedauert hat und wie schwer das für Borggräfe gewesen ist und gut, dass das jetzt endlich vorbei ist und so weiter und so fort. Mir wäre ja eine Aussage der betroffenen Person irgendwie auch mal wichtig gewesen, ob das für sie auch erledigt ist, ob das für sie auch sauber aufgearbeitet ist, gar nichts. Es ist alles nur einseitig. Wieder so eine, sorry, ist ein hartes Wort jetzt, aber eine Tätersicht. Und das ist mir ein bisschen zu wenig. Also das ist ja genau das, was ich meine. Das hat so einen hohlen Nachklang irgendwie. Aber gut, auch ja. Das kommt nicht völlig überraschend zugegebenermaßen, weil du hast es, glaube ich, jetzt schon gut genug gesagt. Das muss man nicht mal wiederholen. Da sind einige Chancen einfach liegen gelassen worden.
Sandra, magst du noch was ergänzen oder gehen wir rein in Spieltag? Wir gehen rein in den Spieltag. Dann kommen wir jetzt zum Sportlichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie immer besprechen wir alle Spiele dieses Spieltags. Meine Gäste haben sie unter sich aufgeteilt. Ich habe alle Spiele gesehen. Allerdings, es sind nur 6, denn das Spiel Jena gegen den FC Bayern musste abgesagt werden. Also die Absagen flugt, sie geht munter weiter. Immerhin sieht es jetzt so aus, als ob das Eintracht Frankfurt-Hoffenheim-Spiel wirklich nachgeholt werden könnte. Jetzt dann unter Woche. Ich hatte vernommen, dass es da durchaus noch ein bisschen eisig war im Brentano-Bad. Aber aktuell sieht es gut aus. Stand Montagabend. Ich weiß nicht, Frank, ob du was anderes weißt, aber meinen Infos.
Also zur eisigen Stimmung kommen wir dann erst beim nächsten Spiel. Ja. Das hat aber eher was mit dem Auswärtsspiel zu tun. Ja, hab dasselbe. Also es wurde verlautbart, dass das tatsächlich nochmal sehr auf der Kippe steht, aber offensichtlich war es jetzt doch mild genug, als dass der Rasen nicht zu sehr leidet und vor allem die Spielerinnen nicht gefährdet sind, was viel entscheidender ist, ehrlich gesagt, als ob das Geläuf das überlebt. Und nach aktuellem Stand wird das Spiel wohl stattfinden. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt plötzlich noch die Kältepeitsche bekommen, dass es sich nicht nochmal ändert. Aber ist ja auch nicht völlig überraschend. Deswegen machen wir ja auch eine Pause im März, damit man die Wintermonate gut nutzen kann. Das macht total Sinn.
Ja, das ist jetzt aber nochmal ein anderes Thema. Aber mit dem Wort Kältepeitsche hast du mir schon die Überleitung geliefert für das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Denn das fand beim VfL Wolfsburg in Wolfsburg statt, bei -7 Grad. Und gefühlt war die Temperatur sicherlich noch einiges darunter. Allein so oft, wie Martin Piller und Katrin Lehmann das in ihrem Kommentar erwähnt haben, muss es wirklich eisig kalt gewesen sein. Und da hat es auch nicht wirklich geholfen, dass der erste FC Köln mit einem hohen Pressing Wolfsburg wirklich unter Druck gesetzt hat. Die ersten 4 Minuten spielen nur in der Hälfte vom VfL, aber was passiert dann? Ein schlauer Pass von Pop auf Büssi, ein noch besserer Pass von Büssi auf Bernstein. Ja, und auf einmal führt der VfL mit 1:0. Aber der FC, er hört nicht auf, hoch zu pressen, sich Chancen herauszuspielen und dem VfL Wolfsburg wirklich Probleme zu bereiten. Und in der 23. Minute führt das dann auch zum Ausgleich. Wiankowska wird mit einer starken Verlagerung freigespielt. Sie will dann flanken von Linda, prallt der Ball ins eigene Tor ab. Ist jetzt eine Definitionsfrage, ob das ein Eigentor war oder ein Tor von Wiankowska. Wichtig ist nur, es ist der Ausgleich für den ersten FC Köln. Und tatsächlich gibt es danach noch große Chancen auf mehr Treffer für den FC. Es geht aber mit diesem 1:1 in die Hälfte. Und das wird sich im Nachhinein rächen, denn das einzige Tor dieser Partie, das kann der VfL Wolfsburg dann danach noch in der zweiten Hälfte erzielen. Petter Maus spielt eine super Verlagerung auf die eingewechselte Endemann, die diesmal dann links gespielt hat. Die spielt einen wieder perfekten Pass auf Bernstein, die sich wieder super zwischen den beiden Innenverteidigerinnen postiert hat und dann das 2:1 erzielt. Und dann merkt man auch, die Akkus sind jetzt dann beim FC durch diesen hohen Aufwand doch relativ leer. Es gab auch erst relativ späte Wechsel. Kleine Chancen gibt es noch aufs 2:2, aber am Ende ist es dann, Sandra, ein dann doch hinten raus souveräner Sieg des VfL Wolfsburg geworden. Und sie haben tatsächlich ihr erstes Pflichtspiel, ist sicher auch nicht einfach gegen solchen Gegner, den Auftakt zu haben ins Kalenderjahr, haben sie erfolgreich bestritten. Wie haben dir denn beide Teams gefallen und glaubst du, dass das ein größeres Thema ist, dass Wolfsburg hier so große Probleme hatte oder eher so ein, naja, die mussten halt jetzt erstmal wieder reinkommen, Ding?
Gute Frage. Also an sich haben mir beide Teams gut gefallen. In der ersten Halbzeit Köln sehr, sehr gut gefallen, wo sie noch die Körner hatten, wie sie gepresst haben, wie sie die Räume zugemacht haben. Sie standen auch immer genau richtig, hatten gefühlt jeden zweiten Ball und haben sehr, sehr viel auch Arbeit da reingesteckt. Das hat wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen. Und dann zweite Halbzeit war dann eher pro Wolfsburg. Die haben sich, habe ich das Gefühl, irgendwie wieder mehr gefunden, waren sortierter, organisierter. Vielleicht eben gerade, weil es das erste Spiel war, war die erste Halbzeit noch ein bisschen wackelig. Da waren noch nicht alle Abläufe so ganz rund. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit gemerkt. Das war das Wolfsburg, was man so kennt. Souverän, haben sich auch mehr so viele Chancen nicht mehr rausgespielt, aber sie hatten wieder den Ballbesitz zurück und haben auch nicht mehr viel hergeschenkt. Also wie du meintest, ich würde sagen, über 90 Minuten waren 2:1 für Wolfsburg auf jeden Fall in Ordnung. Nach der ersten Halbzeit, glaube ich, hätte man sich für einen Kölner Sieg gefreut, weil das war schon eine sehr, sehr starke Halbzeit von Köln. Ja, ob das jetzt ist ein Gradmesser, glaube ich, Köln allgemein als Mannschaft. Fordert dich eben taktisch sehr, sehr, sehr raus. Die spielen super schlau, haben eine super Trainerin eben auch und sind immer gut eingestellt auf die Gegner. Das heißt, das weiß man und das wusste Wolfsburg bestimmt auch. Beim ersten Spiel war es ähnlich knapp, wenn nicht noch knapper, gegen Köln. Mhm. Das war, glaube ich, ganz, ganz am Ende erst, dass sie da das 2:1 gemacht haben. Mhm. Das heißt, die wussten das schon und jetzt hat sich Köln, würde ich sagen, über die Monate sogar noch verbessert. Also für mich fühlt es sich so an, als ob Köln noch immer besser wird. Mhm. Und dann war es eben noch das erste Spiel. Also ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es okay, dass Wolfsburg jetzt nicht mit einem 4:1 da drüber gerollt ist, sondern einfach die Souveränität da spielen lassen und sich das relativ sicher geholt hat, wenn auch nicht leicht. Und dann sehen wir mal, wie Wolfsburg im zweiten Spiel dann auftritt. Ich glaube, das ist ein bisschen entscheidender.
Also zweites Spiel wird dann jetzt dann sein bei Werder Bremen, das ist die nächste Partie und dann geht es ja schon gegen Juve in der Champions League weiter, also für Wolfsburg geht die Saison jetzt aber so richtig los. Ich glaube, dass zumindest in der ersten Hälfte das, was der FC gut gemacht hat, auf die aktuelle Schwäche vom VfL Wolfsburg gepasst hat und dass es deswegen auch so deutlich zu sehen war. Und die Schwäche beim VfL, würde ich sagen, Spielaufbau gegen ein gut organisiertes Pressing. da sind sie einfach fehleranfällig. Und das waren sie auch in dem Spiel, haben wirklich oft den Ball verloren. Sarai Linder zum Beispiel bei der Großchance von Jessen, die sie dann so ein bisschen ja auch leichtfertig herschenkt. Ich glaube, sie will mit dem ersten Versuch abschließen und produziert dann nur so eine Bogenlampe. Und dann ist die Chance fast schon vorbei, weil der Kopfball dann nicht sitzt. Aber das fand ich interessant. Also aus zwei Gründen fand ich das interessant. Zum einen, weil Wolfsburg eigentlich von der Positionierung her in manchen Phasen zumindest mit super vielen Spielerinnen in der eigenen Hälfte stand. Die haben am Anfang in so einem flachen 3-4-3 aufgebaut. Also die vorderen drei, die konnte ich nicht sehen durch den Kameraausschnitt, aber die hinteren sieben, die konnte ich sehen. Und die standen echt relativ auf klar gezogenen Linien, Dreieraufbau und davor vier Spielerinnen, also Doppelsechs und die beiden Verteidigerinnen bleiben aber noch ein bisschen tiefer. Das war jetzt nicht immer so, sie haben es auch manchmal quasi aus so einem 3-3-1-2 gemacht, aber das sind jetzt Details, das ist glaube ich nicht so wichtig. Aber was ich damit sagen will ist, eigentlich hatten die extrem viele Spielerinnen, die anspielbar hätten sein müssen und mit denen man sich dann auch durch dieses hohe Pressing vielleicht durchspielen hätte können. Aber ich finde, zwei Probleme hatte da Wolfsburg. Das eine war, dass man sehr flach stand. Also es gab kaum so eine Staffelung zueinander. Also zum Beispiel die Doppelsechs Minge und Pedemos. In der ersten Hälfte standen die ganz oft auf einer Linie. Und dann hast du weniger gute Möglichkeiten für den Anschlusspass. Wenn du leicht versetzt zueinander stehst, dann kann die eine, wenn sie angespielt wird, auf die andere diagonal prallen lassen oder mit einem zweiten Kontakt ein bisschen schneller spielen. Und die hat dann schöne Winkel, um dann nach vorne zu spielen, auf den Flügel oder eben direkt in die Spitze. Und das haben sie in der zweiten Hälfte, finde ich, viel besser gemacht, dass sie einfach besser positioniert waren. Und in der ersten Hälfte hätte es aber schon reichen können, weil sie hatten einfach sehr viele Spielerinnen im Spielaufbau. Und dann ist aber das, was, glaube ich, das verhindert hat, der 1. FC Köln gewesen. Und zwar zu 90% lag es am FC. Ich habe echt selten ein Team gesehen, das aus einem 4-3-3 so gut presst. Und zwar nicht fraubezogen, sondern raumbezogen. Also aus dem 4-3-3 kannst du schon pressen, aber normalerweise ordnest du dann Spielerinnen zu und dann ist es so, keine Ahnung, bei den Männern macht es PSG so oder die Bayern machen das auch so. Aber das hat ja Köln gar nicht gemacht, 4-3-3 und immer so aufs Zentrum geachtet. Da waren sie wirklich stabil, sie sind nur im Block auf den Flügel verschoben und das haben die wirklich gut gemacht. Und ich glaube, das ist genau das, mit dem du den VfL Wolfsburg wirklich stressen kannst, weil wenn die erstmal im Angriffsdrittel sind, dann erspielen die sich ihre Chancen, weil sie da auch einfach eine unheimliche Qualität haben. Aber bis auf zwei Situationen, glaube ich, haben sie sich aus diesem Pressing gar nicht rausgespielt. Das eine war dann das 1-0, das andere war dann schon 60. Minute, da verhindert dann Anna Gerhardt, glaube ich, gerade noch so mit allem, was sie hat, gegen Bärenstein einen weiteren Torabschluss. Und das jetzt, um jetzt endlich meinen Monolog zu beenden, sorry, ich wusste gar nicht, wie viel ich dazu sagen wollte zum Aufbauspiel und zum Pressing. Ich glaube, das war halt einfach diese erste Hälfte und ich finde das von Kölner Seite fast noch überraschender als von Wolfsburger Seite, weil so, also ich kann mich an wenige erinnern, die den VfL vor solche Probleme gestellt haben und das im Grunde jetzt schon im zweiten Spiel. Du hast ja schon recht, dass du aufs Hinspiel auch verweist. Also war schon wirklich ein gutes Spiel von Köln, oder?
Ja, also in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass einerseits die Körner ein bisschen ausgegangen sind, da haben sie dann eben nicht mehr so pressen können. Mhm. Also über 90 Minuten das durchzuziehen ist wirklich schwierig. Man hat dann gesehen, hin und wieder rutscht dann ein bisschen doch irgendwo ein Freiraum auf oder sie stehen nicht mehr ganz perfekt. Gerade wenn es dann ein bisschen hin und her ging, haben sie ein bisschen die Ordnung verloren. Aber in der ersten Halbzeit, das war schon so ein bisschen, das ist quasi so, sollte man gegen so eine Mannschaft spielen, sollte man allgemein diesen Spielzug durchspielen. Also das hat aber super Spaß gemacht. Und es hätte ja auch durchaus Köln auch schon zwei Tore mehr machen können in dieser ersten Halbzeit. Also Maria Jessen hatte, glaube ich, selber, also sie allein hatte schon drei Chancen aufs 1-2 quasi in der ersten Halbzeit. Ja. War nicht immer so einfach und Wolfsburg hat auch wirklich versucht, dann alles noch irgendwie zu verteidigen, aber da gab es auch Chancen und auf der anderen Seite, Wolfsburg hatte nicht so viele Chancen, die haben in der ersten Halbzeit quasi die sie hatten, reingemacht und das war's circa. Also da war die Chancenauswertung wirklich vorbildhaft von Wolfsburg, dass sie da ihre Klasse, also Bärensteins Klasse vor allem und vielleicht die Vorlagen, einfach eiskalt genutzt haben. Das hätte nämlich auch in die Hose gehen können, wenn Wolfsburg mal so einen Tag dabei hat, wo eben erst der 10. Schuss zum Tor führt, das wäre dann bei dem Spiel gegen Köln dann eben vielleicht in die Hose gegangen.
Ja, vor allem, weil sie nur 8 Schüsse hatten, der VfL Wolfsburg. Also es waren wirklich, wirklich wenige, in der ersten Hälfte sogar nur 3. Und ein bisschen war, glaube ich, der VfL auch davon beeindruckt. Also in der zweiten Hälfte gab es die Szene, dass der VfL einen Abstoß ausführt und alle 4 Spielerinnen stehen quasi auf der Grundlinie. Das heißt, die beiden Innenverteidigerinnen links und rechts an der Strafraumkante und die beiden Außenverteidigerinnen aber quasi auf einer Linie mit denen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war auch nur in dieser einen Szene so. Ich glaube, das war... Also das sollte, glaube ich, nicht so sein, weil damit machst du dich schon ganz gut angreifbar, weil so ein Pass, wenn er flach gespielt wird, entlang der Grundlinie, ist viel leichter zu pressen, als wenn er diagonal gespielt wird für die Stürmerinnen. Also ich glaube, die waren wirklich beeindruckt davon und das hat halt vor allem dem VfL auch die Möglichkeit genommen, die eigene Stärke auszuspielen. Ich habe mir in der Pause nochmal so ein paar Statistiken zusammengesucht, also Rest in Peace FB-Ref, aber daher kam jetzt die Statistik nicht mal. Tatsächlich ist der VfL Wolfsburg das Team der Liga mit dem niedrigsten Passes per Defensive Action Wert. Das heißt, sie pressen, vereinfacht gesagt, am besten und am frühesten ihre Gegner. Und das konnte der VfL ja in diesem Spiel wirklich kaum zeigen. Gegenpressing konnten sie zeigen, da waren sie auch ganz gut. Und dann in der zweiten Hälfte, da haben sie so eine Phase gehabt, wo sie wirklich Köln mal in deren Hälfte festpinnen konnten. Aber ansonsten war das gar kein Thema, weil sie vom viertbesten Team, was nach diesem Wert geht, nach 15 Spielen, nämlich so gut gepresst worden. Das ist nämlich der erste FC Köln. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und trotzdem, was würdest du sagen dann, woran lag es dann, dass der VfL das am Ende gewonnen hat? Ist das jetzt nur individuelle Qualität? Ich meine, das waren 2 tolle Angriffe, die Behrens dann wirklich gut abgeschlossen hat auch, muss man sagen. Oder würde man ihn da vielleicht auch ein bisschen Unrecht tun, weil schlechter rausgespielt waren die Treffer ja auch nicht?
Nicht unbedingt. Also die Vorlagen oder die Vorvorlagen waren ja genauso gut gespielt. Also die Tore, die gefallen sind, waren schon perfekt gespielte Spielzüge in der Hinsicht. Da hat ja quasi vom vierten Pass davor schon alles gepasst. Also das ist schon dann in der Hinsicht individuelle Klasse von einer halben Mannschaft. Also würde ich jetzt nicht sagen. Das Behrens sei natürlich mit den 2 Chancen, die sie hat, die einfach eiskalt verwandelt. Das ist schon ihre Klasse. Diese Läufe, die sie halt so gut kann, klar. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu harsch, Wolfsburg gegenüber zu sagen, dass es nur daran lag. Das waren schon perfekte Spielzüge dann. Und sie haben ja dann auch gezeigt, dass auch wenn Köln so stark war, und wir haben ja gesagt, die hatten in der ersten Halbzeit einige Chancen, aber sind da trotzdem keine gefallen. Also die Defensive von Wolfsburg war jetzt nicht löchrig oder in irgendeiner Art. Die standen schon in großen Teilen sehr organisiert und konnten auch vieles irgendwie gerade noch verhindern. Also es war jetzt nicht die allerbeste Wolfsburger Performance, gerade die erste Halbzeit, aber im Großen und Ganzen war es keine schlechte Leistung, auf keinen Fall. Und es ist immer besser geworden.
Das ist ja am Ende das, was dann Wolfsburg oder auch Bayern ausmacht, dass sie eben nicht so viele Chancen brauchen, weil sich das dann eben durchsetzt, dass sie vorne so eine Qualität haben wie eine Bernstein, die das dann eben macht, wenn sie das eine Mal den gut auf den Fuß bekommt. Und letzten Endes ist aber alles, was ihr jetzt beschrieben habt, die Philosophie von Britta Karlsson, weil die ganz klar sagt, kein Gegner freut sich, wenn wir kommen oder wenn sie gegen uns spielen dürfen. Weil sie schon auch so eine Spielweise ja propagiert, die unangenehm ist, die gut auf den Gegner ausgerichtet ist, aber auch in diesem Spiel sieht, wie, ich nenne es jetzt mal so salopp, zäckelig, die dann eben den Wolfsburgerinnen auf den Füßen stehen und dann halt wirklich da reingehen und dann, sobald sie den Ball erobern, sehr direkt auch ins Angriffsspiel gekommen sind, die Kölnerinnen. Ja, ja, sie haben es nicht zu Ende gespielt. Also im Gegensatz zu Wolfsburg hatten die Kölner 13 Schüsse, davon gingen aber auch nur 3 aufs Tor. Und das ist halt der Unterschied in der Qualität, ob du 8 Schüsse hast und davon gehen 5 aufs Tor und dann gehen halt 2 rein. Und denke, das ist eine gute Mischung aus der individuellen Qualität, aber einfach auch die Ruhe, dass du weißt, dass du eben nicht so viele Chancen brauchst, wie vielleicht dein Gegner, um dann doch den entscheidenden Punch dann noch zu setzen. Und genau das haben sie am Ende 2-mal gemacht. Einmal sehr früh, das kam ihnen sicherlich entgegen, weil wäre das frühe Tor nicht so gefallen, glaube ich, wäre das nochmal vielleicht ein bisschen enger geworden in der ersten Halbzeit, aber so setzt sich's dann eben am Ende durch.
Aber wirklich sehr interessantes Spiel, auch wie der FC das gemacht hat. Also das ist so absurd, weil beide Gegentreffer zeigen, dass da die Positionierung im Zentrum definitiv nicht gepasst hat. Und trotzdem hätte ich eigentlich gesagt, dass die Innenverteidigerin ein gutes Spiel gemacht hat. Aber halt in diesem Szenen, in der einen ist es dann noch Anna Gerhardt, die wahrscheinlich ganz knapp das Abseits aufhebt, aber ob das gepfiffen worden wäre, wissen wir eh nicht. Also es war sehr, sehr knapp beim 2:1 von Lynette Bernstein. Aber beide Male ist es eben einfach so, dass, ja, ich glaube letztlich die Kommunikation dann auch nicht gut war in der letzten Kette. Aber also beim 0:1 hat Sarah Agresch eigentlich keinen Grund, so weit rauszudecken aus dem Zentrum, außer sie denkt eben, dass hinter sich jemand Bernstein schon aufnimmt. Also es sah ehrlich gesagt schon so nach so einer Misskommunikation aus. Aber so hatten wir am Ende ein Spiel, das unheimlich intensiv war, in dem es auch wirklich einige Chancen gab, in denen auch Teile der Matchpläne von beiden Teams sehr, sehr gut aufgegangen sind. Und in denen aber die Stürmerinnen ganz klare Endspielerinnen waren. Also wollt ihr mal raten, Sandra, wie viele Pässe, glaubst du, sind in 83 Minuten von Lynette Bernstein bei ihrer Gegenspielerin, bei ihrer Mitspielerin, Entschuldigung, angekommen? In 83 Minuten.
Von Lynette Bernstein auf die Mitspielerin? Ja. Unter 15?
5. Und jetzt machen wir dasselbe mit Sandra Maria Jessen. Was glaubst du, wie viele Pässe hat die zur Mitspielerin gebracht?
Ein Ticken mehr, 8.
3. Also ich hoffe, dass diese Statistik nicht falsch ist, denn so krass hätte ich es gerade bei Jessen nicht gedacht. Bei Bernstein wundert es mich gar nicht, weil die war wirklich Endspielerin, die war das Ziel des Angriffs und die musste den Angriff nicht einleiten. Das hat Alex Popp eher gemacht. Aber bei Sandra Maria Jessen, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, alles klar, das hatte ich, also ist mir so im Spiel nicht aufgefallen, aber zeigt halt auch, das waren die Abschlussspielerinnen und alle anderen haben versucht, ihnen so ein bisschen zuzuarbeiten. Und dann haben es eben die Wolfsburgerinnen ein bisschen besser geschafft als der FC. Der aber wirklich gezeigt hat, glaube ich, ja auch durch so manche Verlängerungen, die man jetzt gemacht hat, noch vor diesem Spieltag wurden ja auch noch Spielerinnen wurden verlängert, zum Beispiel Leimstoll und Bohnen haben ihre Verträge verlängert. Also es sind jetzt 4 Punkte Rückstand auf Rang 3, ist aber auch das einzige Ziel, was der FC noch haben kann, weil der nicht, also der Klassenerhalt, das kannst du nicht seriös verkaufen bei 15 Punkten Vorsprung. Sandra, wie schätzt du die Chancen vom FC ein, auch auf Grundlage jetzt dieses Spiels, da vielleicht doch irgendwie noch ranzukommen? Die nächsten Gegner sind jetzt Essen zu Hause, Leverkusen auswärts und Union auswärts.
Also allein basierend auf diesen 2 Spieltagen, wenn ich mir jetzt zu Hoffenheim, Frankfurt, Köln und Werder anschaue, würde ich sagen, Köln ist der Kandidat für den 3. Platz. Nur die 2 Spieltage. Gut, Frankfurt hat natürlich ein Spiel weniger gespielt, aber es ist halt so variabel einsetzbar, wie sie spielen. Sie können auch eben jeden Gegner damit nerven. Das ist halt die große Stärke. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie sich immer noch verbessern, dass sie immer noch mehr Selbstvertrauen tanken, dass es immer besser zusammen harmoniert. Also im Vergleich zu Werder, wo ich das Gefühl habe, dass vielleicht jetzt so der Höhenflug der Hinrunde so ein bisschen jetzt abflacht, habe ich bei Köln irgendwie so noch das andere Gefühl, dass es vielleicht doch mal so richtig steigt jetzt.
Mal schauen. Also ich finde tatsächlich auch, dass der FC der Verein ist, wo man die kontinuierlichste Entwicklung sieht. Mhm. Und dass man die Handschrift von Britta Karlsson ganz, ganz klar erkennen kann. Also die spielen wirklich eine sehr solide Saison. Und die sind halt auch das Zünglein an der Waage, selbst wenn sie es selber nicht betrifft, aber ärgern sie im Zweifelsfall eben doch die anderen Mannschaften, die sich gegebenenfalls um diesen 3. Platz prügeln. Ich kann mich sehr schmerzhaft an das Spiel in Frankfurt erinnern, was auch sehr, sehr spät von uns ausgeglichen worden ist. Es war auch kein Zuckerschlecken, das Spiel. Ja. Was auch sehr nervig war, sehr auf den Füßen gestanden, sehr bissig gewesen ist. Und das ist halt das, was sie machen wollen. Und nachdem das jetzt ein bisschen Zeit gebraucht hat, muss man sagen, das setzen sie diese Saison deutlich besser um.
Aber wirklich. Und 20 Gegentreffer sind nach 16 Spielen auch wirklich eine gute Bilanz. Die 21 geschossenen Tore, die sind halt ein bisschen das Problem. Und das, obwohl du mit Sandra Maria Jessen eine der besten Torjägerinnen der Liga aktuell bei dir im Kader hast. Der VfL Wolfsburg wiederum. Der kommt jetzt am Ende eben dann gut in diese Saison rein. Ich habe schon vorhin gesagt, es geht jetzt dann weiter mit einem Auswärtsspiel bei Werder und dann kommt das Heimspiel gegen Juventus Turin. Und ob die SGE gegen Juventus Turin spielen wird in der nächsten Saison, hängt vielleicht immer mehr vom Europapokal, also vom Women's Europa Cup ab, als von der Liga. beziehungsweise ich weiß es nicht, aber das wird uns Frank jetzt alles erklären. Auch die SGE durfte erst jetzt in das Jahr 2026 starten, weil ja eben das erste Spiel verschoben wurde. Und dieser Start bei Rasenballsport Leipzig war mit Sicherheit kein einfacher, aber er begann eigentlich ganz gut. Freigang macht das 1:0 nach einer Vorlage von Anyomi. Wunderbarer, also einmal ganz interessantes Muster. Das funktioniert ganz gut, die doppelte Richtungsänderung direkt vorm Strafraum. Also Chiba passt auf Anyomi auf links und die chippt wieder zurück auf rechts. Und wenn du so zweimal die Richtung veränderst, dann kann in der Defensive mal sehr schnell Unordnung entstehen. Und das war hier der Fall. Freigang macht dann mit Hilfe des Innenpfostens das 1:0. Schon kurz darauf sieht man allerdings, na, Leipzig hat sich aber auch schon durchaus hier einige Dinge zurechtgelegt, die funktionieren. Also Lisa Baum hat eine gute Chance und dann kommt es zu einem seltsamen Foul von Sarah Dorsun, der Zurückgekehrten, an Delise Boboy. Und es gibt einen Strafstoß, den allerdings den verschießt Boboy. Lina Altenburg kann den sogar festhalten. Also der war schwach geschossen, aber auch gut gehalten. Und in der zweiten Hälfte scheint es eigentlich so zu sein, als ob die Eintracht diesen Schrecken abgeschüttelt hat. In der 48. Minute steckt Freigang vom Flügel auf Chiba, die legt super auf Mehmeti und Herzog hat keine Chance, diesen Ball zu halten. Es war ein Bilderbuch-Spielzug, muss man wirklich so sagen. Wunderschön herausgespielt. Und eigentlich konnte man auch so ein bisschen an den Reaktionen der Leipzigerinnen sehen, wäre das die Möglichkeit gewesen, hier jetzt vielleicht dann den Fuß auf dem Gaspedal zu lassen und Leipzig nicht mehr in dieses Spiel reinkommen zu lassen. Es ist allerdings anders. Nur 5 Minuten später zieht Lisa Baum mal wieder vom rechten Flügel nach innen. Chiba kommt nicht mit und Lürsen ist dann deswegen ein bisschen zu weit hinten postiert, kommt auch nicht mehr ran. Und der Schuss von Lisa Baum ist dann aber auch perfekt, passt unter die Latte zum 1:2. Und fortan hat eigentlich nur noch Leipzig Chancen. Und es sieht so aus, als ob Eintracht Frankfurt mit dem Sieg davon käme, aber in der 94. Minute bringt Schmielinski einen Freistoß von der linken Seitenlinie nach innen. Der erste Versuch wird noch verteidigt, der zweite Versuch wird verteidigt, landet dann allerdings auf der rechten Seite bei Lisa Baum. Die flankt nach innen, Lina Altenburg kommt raus, geht wieder zurück. Am Ende kann dann Schimmer schießen per Hacke, das pariert noch Altenburg, aber Viktoria Krug grätscht den Ball zum 2:2 ins Tor und dann ist auch direkt das Spiel aus, denn das war die letzte Aktion. Und so, Frank, sind es am Ende eben verlorene Punkte für Eintracht Frankfurt, Punkte, die man auch nicht nur in der Tabelle gebraucht hätte, ich meine, da sind ja auch noch ein paar Spieltage zu spielen, 4 Punkte kann man aufholen, aber mein Gefühl war nach dem Spiel, ach krass, jetzt ist es eigentlich von der emotionalen Lage her so wie vor der Winterpause, dass man sich denkt, ach, irgendwie soll es diese Saison nicht sein. Wie ging's dir?
Euphorie kommt nicht auf, nach dem Spiel zumindest, also in der ersten Halbzeit schon eher und auch noch kurz bis Beginn der zweiten Halbzeit, weil, wie du richtig sagst, wir eigentlich ein recht gutes Kombinationsspiel hatten. Ich, bevor der Elfmeter kam, sogar noch meiner Partnerin vom Adlerin-Podcast, habe ich der Jules noch geschrieben, ja Mensch, Sarah Dorsum merkt man, die Abwehr ist ein bisschen stabiler und dann kommt der Elfmeter. Ich habe das dann direkt wieder zurückgezogen. Wobei man halt sagen muss, sie hat natürlich versucht, geschickt sie nur zu stören, in Anführungszeichen, aber dann natürlich diesen Ausfallschritt zu machen, in den sie dann, ich sag mal, den Oberschenkel berührt. Das ist dann halt so. Und dann kommt aber eines der Schlüsselelemente eigentlich zutage, die für mich da auch eine Rolle spielen, nämlich, dass man auf eine sehr junge Torhüterin setzt bei der Eintracht, die vor der Saison irgendwie überhaupt noch keine Profispiele hatte und sich jetzt in einer laufenden Saison praktisch die Reife holen muss, sich zu einer gestandenen Torhüterin zu entwickeln. Und sie ist ja stark bei Elfmetern. Das ist ja nicht der erste Elfer, den sie hält oder pariert. Manche gehen dann im Nachschuss halt noch rein, okay. Aber ich finde, Lina Altenburg ist das, was auch die Mannschaft halt zeigt. Und zwar in einem einzigen Spiel. Es ist Licht und es ist Schatten. Auf der einen Seite hast du das Gefühl, Mensch, die erste Halbzeit ist so gut, dass man glaubt, Mensch, das funktioniert doch gut. Das war im Übrigen auch bei dem Spiel gegen Hoffenheim so. Also es sind immer wieder zwei Gesichter, die auch gezeigt werden. Wenn man mal von so Absurditäten wie dem Nürnberg-Spiel absehen, die auf Papier überhaupt nicht verloren gehen dürfen, wo dann mit einem absurden Ergebnis dann die Heimreise angetreten wird. Das Problem ist die Konstanz im Spiel, was auch nicht wirklich einfach zu verstehen ist, weil sie ja doch immer wieder auch zeigen, dass es geht. Also jetzt auch gerade die erste Halbzeit fand ich ehrlich gesagt recht überzeugend. Und gerade dieses Kombinationsspiel, das du dann auch ansprichst, und sich dann so unter Druck setzen zu lassen, das verstehe ich halt nicht. Aber da merkst du auch, dass einige etablierte Spielerinnen halt gegangen sind, die über Jahre eingespielt waren, die dann eine ganz andere Ruhe in so ein Spiel reinbringen können. Das wirkt jetzt so mal ein bisschen flapsig gesagt wie ein Hühnerhaufen teilweise, wo man das Gefühl hat, da stimmt die Abstimmung nicht. Das ist dann am 16. Spieltag schon ein bisschen schwierig. Und das Problem an der Sache ist, dass man sich jetzt unter Druck gesetzt hat für das Hoffenheim-Spiel am Mittwoch, weil eigentlich, glaube ich, die 3 Punkte gegen Leipzig eher eingeplant waren und man jetzt mal sehen muss, wie das dann am Mittwoch eben ausgeht, um noch den Anschluss an die Tabellenspitze Richtung Platz 3 zu halten. Alles andere ist sowieso indiskutabel diese Saison. Aber es ist aus einem 2-Kampf um den Platz 3 jetzt auf jeden Fall ein 3- oder 4-Kampf geworden. Das ist deutlich enger geworden diese Saison da oben. Und man setzt sich einfach mit solchen Unsicherheiten massiv unter Druck und lässt sich dann viel zu einfach auseinanderspielen, gerade was die Abwehr anbetrifft. Ich warte halt jetzt auf den Moment, wo mal Sarah Dorsun mit Amanda Illestad in der Abwehr zusammensteht, ob es dann mal ein bisschen mehr Ordnung hat, ob das dann die Stabilität bringt. Das wird man noch beobachten müssen, aber die Saison ist schon wirklich durchwachsen und für das Nervenkostüm eines Eintracht-Frauenfans nicht unbedingt die schönste. Aber es muss auch mal schwierige Zeiten geben.
Ja, also das gehört zum Sport dazu, definitiv. Ja. Und man muss auch, ich meine, wir haben die Eintracht hier schon viel kritisiert für die Kaderpolitik. Man kann da aber schon auch die andere Perspektive zulassen, dass ein gewisser Umbruch auch irgendwann mal kommen musste. Mich hat es ehrlicherweise irritiert, wie positiv die Rückkehr von Sarah Dorsun aufgenommen wurde bei den SGE-Fans, die ich jetzt verfolge. Weil emotional verstehe ich das zu 1000%. Aber
dann hast du schon mal den größten Teil erklärt. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das spielt halt bei der Eintracht fast die entscheidende Rolle.
Und dann ist aber die Frage, kann die Eintracht sich das leisten? Und ich will damit nicht sagen, Sarah Dorsun ist jetzt ein schlechter Wechsel, aber die Frage ist für mich schon, ist das eine Innenverteidigung, die man jetzt hat? Also man hat quasi mit Illestad und mit Sarah Dorsun zwei sehr erfahrene Spielerinnen und mit Östenstadt und mit Veit, würde ich sagen, junge Spielerinnen mit Potenzial. Ich würde aber jetzt bei 3 von 4, Veit würde ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen, sagen, das ist jetzt nicht die allerbeweglichste und agilste Innenverteidigung. Ich will nicht sagen, dass die langsam sind, aber bei Östenstadt zum Beispiel, wie lange die manchmal gebraucht hat, um ihren Körper aufzudrehen, wenn die angelaufen wurde von Asgais dort hier, die ja so ein Frau-Pressing gespielt hat in manchen Situationen, sah sehr lustig aus. Und sie hat trotzdem fast Ballgewinne damit gehabt, einfach weil Östenstadt so lange gebraucht hat. Und als Lisa Baum nach innen gezogen ist, klar, da hat sie auch mal Nina Lürsen laufen lassen, aber Östenstadt ist auch nicht rangekommen, obwohl man irgendwann auch genau wusste, okay, Lisa Baum wird heute nichts mehr anderes machen, als eigentlich bei jeder Situation nach innen zu ziehen. Sie ist einmal, glaube ich, an die Grundlinie gegangen, das hat sie auch gut gemacht, aber die war auf jeden Fall auf der Mission, von außen nach innen zu ziehen. Und das, also ich frage mich schon, ob das dann reichen kann im Liga-Vergleich, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier Agrisch und Degengrad bei Köln besprechen, die haben auch klare Fehler gemacht, haben wir ja thematisiert, aber aktuell würde ich sagen, bessere Innenverteidigung als die der Eintracht.
Und da will ich dir noch nicht mal widersprechen. Also wenn ich mir im Transferfenster was gewünscht hätte, ist das mehr passiert als nur Sarah Dorsun, sondern das ist überhaupt nicht gegen Sarah, das ist eine ganz tolle, die auch wirklich sehr, sehr schnell ist. Also die ist vom Sprint her super. Die hat halt mit Kleinherne super funktioniert bei uns in der Abwehr, die jetzt eben nicht mehr da ist. Und ja, klar, ist auch Amanda Illestad jetzt nicht mehr völlig unanfällig. Das sieht man jetzt auch an der Länge ihrer Verletzung, die sie aktuell hat. Sie fehlt ja jetzt schon eine geraumere Zeit. Ja, da würde man sich wünschen, dass sie jetzt auch mal wiederkommt. Aber das Ding ist halt, dass auch Lürsen und Wolter aktuell nicht auf ihrem höchsten Niveau als Außenverteidigerung sind. Also da hat man halt auch das Gefühl, dass die Stabilität dann eben nicht noch in der Ergänzung kommt, dass man sagt, hey, die können mit Agilität hier ein bisschen was davon ausgleichen. Sondern da ist auch extrem viel Unsicherheit drin und Jella Veit hat in der Hinrunde jetzt nicht die stabilsten Leistungen gezeigt. Also die wird schon sich noch ein bisschen entwickeln müssen. Dann kann das schon eine sehr gute Ergänzung sein. Im Moment sehe ich die Abwehr nach wie vor als eine unserer Schwachstellen tatsächlich.
Und das fällt einem vielleicht auch deswegen so gut auf, weil eben die Offensive im Grunde nicht das Problem ist. Also ja, da könnte man auch Dinge kritisieren. Ich finde, gerade in der zweiten Hälfte waren die Offensiven, und zwar eigentlich egal, wen du da nennst, über weite Teile nicht gut da drin, auch mal einen Ball festzumachen. Ganz hinten raus, so ab der 80. Minute, da hat es mal ein bisschen besser geklappt. Da hat es die Eintracht, da sah es ja eigentlich auch so aus, als würden sie Leipzig von ihrem Tor weghalten, gerade dann in der Nachspielzeit auch. Aber da hat die Entlastung gefehlt. Aber ansonsten in der ersten Hälfte sich einige Chancen herausgespielt und zum Teil eben so wunderschöne Kombinationen, wie wir es eben gesehen haben beim 2:1. Und ich glaube, das macht halt im Kontrast, dann sieht die Defensive wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter aus, als sie eigentlich ist, weil eben die Offensive so offensichtlich nicht das Problem ist bei Eintracht Frankfurt.
Und das Problem trotzdem, ist aber, wenn du dann einfach so viele Eckbälle zulässt in so einer harten Folge, hast du immer weiter die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Standard, und am Ende des Tages war es ja dann auch ein Standard, irgendwas Blödes passiert. Das hast du dann ja schon im Gefühl, wenn sich gerade diese Situationen häufen, dass immer wieder eine Ecke nach der anderen kommt und du denkst, ja, wie viel Wahrscheinlichkeit hat man denn noch, dass nicht doch irgendwie dann mal was passiert und reingeht? Und dann ist es natürlich so ein Ping-Pong-Ding mit gefühlt drei Abwehren und einer Lina Altenburg, die den Ball ein bisschen verschätzt, wo du dann im allerletzten Spielzug eben noch den Ausgleich fängst. Und dann gebe ich dir recht zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dann fühlt es sich wie ein verlorenes Spiel an, obwohl du mit einem Punkt nach Hause fährst. Weil es halt auch nicht das erste Mal die Saison ist.
Ja, genau. Also genau, für Eintracht Frankfurt wiederholt sich Geschichte, beziehungsweise die Saison schreibt sich sofort, wie sie lief. Bei Leipzig wiederum könnte man ja die Hoffnung haben, die hatten ein Spiel beim FC Bayern bisher, das war dieses Schneespiel, ganz schwer zu bewerten, aber Leipzig hatte auch da schon gute Chancen. Jetzt dieses 2:2. Wie groß schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit dafür ein, dass man auf Leipziger Seite am Ende der Saison zurückblickt auf den Anfang 2026 und sagt, ah, da haben wir unsere Saison gedreht, da wurde es jetzt dann langsam besser?
Also ich habe jetzt nicht 100% auf dem Schirm, gegen wen Leipzig jetzt noch spielt. Das gehört ja meistens dann zu deiner Zusammenfassung, bevor wir dann ins nächste Segment gehen. Aber so 100% würde ich es jetzt nach dem ersten Spiel noch nicht unterschreiben. Du hast natürlich eine Boboi vorne, die immer ein Risiko für den Gegner darstellt, weil sie unheimlich schnell ist, weil sie unheimlich agil ist. Das hat man ja auch mehrfach gegen uns gesehen. Sie hat Sarah Dorsen ja 2-3 Mal nicht so gut aussehen lassen. Von dem Elfer nochmal zusätzlich was abgesehen. Ich glaube, da braucht es schon noch ein bisschen mehr Stabilität in der Leistung. Die kommen jetzt aus einer 6 verlorenen Spielen-Serie, haben jetzt ein Unentschieden geschafft gegen die Eintracht, die sich, ohne das jetzt arrogant rüberzubringen, auch ein Stück weit das selbst eingeschenkt hat. Und ich glaube, da würde bei mir die Überzeugung noch nicht reichen, das jetzt schon so klar sagen zu können. Ich glaube, die werden schon noch ein bisschen strugglen da hinten und sagen, so die richtige Trendwende, die müssen sie schon noch beweisen.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt. Ich finde auch, dass es in diesem Spiel noch Dinge zu kritisieren gibt bei Leipzig. Also nach wie vor, es wird wahrscheinlich mein ewiges Thema mit Leipzig bleiben. Also sie tun alles dafür, den Abstoß kurz auszuführen können, wenn sie angelaufen werden. Und ich zähle inzwischen, wie oft kommen sie im Angriffsdrittel an und wie oft gibt es dann doch nur einen Einwurf in der eigenen Hälfte, weil sie es nicht genau genug gespielt haben. Und mir wäre die Quote immer noch nicht gut genug, um zu sagen, ich nehme dieses Risiko auf. Aber hey, wer bin ich schon? Deswegen bin ich nicht Trainer. Aber ich finde, da gab es große Probleme, die sie mal wieder hatten. Und auch in den Phasen, in denen Frankfurt gute Chancen hatten, da haben sie sich auch im Mittelfeld einfach manchmal, also da standen sie, obwohl sie eigentlich mit so einem 4-5-1 ganz gut drauf vorbereitet sind, dass du da 3-2 stehen kannst, standen sie trotzdem manchmal in Unterzahl, weil sie sich haben rausziehen lassen. Das war nicht so gut, aber ich finde, die Außen waren stark. Also Lisa Baum hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, dass Askers dort hier immer besser in die Saison reinkommt. Das ist auch so, was konnte man schon am Ende der Hinrunde sehen. Boboi hast du auch schon angesprochen und das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Also Boboi, sie holt den Strafstoß raus. Sie es wird ein Stürmerfoul gegen sie gepfiffen, wo sie von Sarah Dorsen leicht geschubst wird. Ganz, ganz seltsame Entscheidung von Annalena Heidenreich. Genau, und das Ganze aber zweimal. Beim zweiten Mal macht sie das Tor sogar schon. Da wäre es das 2:2 gewesen und es wird ihr wieder weggepfiffen. Also leider, muss man so sagen, das war keine gute Leistung von Heidenreich, die sowieso manchmal bei Zweikampfbewertungen schon komische Entscheidungen in dieser Saison hatte. Also, aber was ich damit sagen will, ist, ich verstehe deinen grundsätzlichen Zweifel, den habe ich schon durchaus auch noch, was Leipzig angeht, weil sie auch so gar nichts gemacht haben, weil sie auch in so einem Spiel nur zweimal wechseln. Also irgendwie scheint mir der Kader, also mir persönlich wäre er nicht gut genug, aber den Leipziger scheint es ja zu passen, sonst hätten sie ja was gemacht im Winter. Aber, dass sie diesen Punkt geholt haben, war halt total verdient. Und das Zustandekommen zwar sehr spät und dramatisch, aber war schon ein gutes Spiel von Leipzig.
Also aufgrund der Schlussphase ist das auf alle Fälle so. Was mich ja immer wieder verblüfft ist, mit welcher Ruhe Herzog den Fuß auf den Ball stellt, um dann ihre Vordermannschaft in engste Nöte und argste Bedrängnis zu bringen mit irgendwelchen kruden Querpässen. Das finde ich immer wieder überraschend. Ich weiß, ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum sie das immer wieder so macht. Also insbesondere, wenn sie im Rückstand sind, sehe ich da überhaupt keinen Mehrwert daraus. Außer, dass sie versucht, irgendwie die Stürmerinnen rauszuziehen, um im Mittelfeld ein bisschen Platz zu holen. Aber wenn es denn funktionieren würde, wäre es ja okay. Aber ich habe noch wirklich nicht oft gesehen, dass sie das auch sauber dann ausspielen. Also ich glaube, die haben schon auch noch einen Weg zu gehen. So ist es nicht.
Also du machst es natürlich eigentlich, weil wenn du dich dann durch das Pressing durchspielst, dann hast du einen Tempoangriff gegen eine Restverteidigung. Dann hast du meistens einen 3-gegen-3-Angriff oder sowas oder 2-gegen-2, 4-gegen-4, irgendwie sowas. Aber dafür musst du dich halt durchspielen können und sie wartet halt auf den Pressing-Auslöser, weil sie dann entscheidet, wen sie anspielt. Also wird sie, also je nachdem, wie sie angelaufen wird, spielt sie dann auf die rechte Innenverteidigerin, auf die linke Innenverteidigerin oder manchmal auch auf die 6. Aber wenn sie auf die 6 spielt, da passieren immer die Fehler. Da macht sie immer wieder Fehler, Elvira Herzog, weil das auch für die 6 ein schwer zu verarbeitender Ball ist. Also der muss auch dann gut und sauber mitgenommen werden. Deswegen machst du das, aber sie sind, also einmal haben sie es geschafft, da sind sie in 3-gegen-3-Angriff dann gekommen, aber den hat Frankfurt verteidigt. Aber ansonsten, die allermeiste Zeit endet der Ballbesitz dann an der Seitenlinie irgendwo und es gibt Einwurf, manchmal für Leipzig, öfter für Frankfurt. Und dann denke ich mir, also du musst es ja nicht immer machen, aber hin und wieder mal zu sagen, hey komm, jetzt schlag mir mal lang vor und gehen auf den zweiten Ball und versuchen uns mal bei den Frankfurterinnen festzusetzen. Naja, vielleicht wäre es eine Option, aber gut. Für Leipzig bedeutet jetzt dieser Punktgewinn, dass man jetzt 14 Punkte am Ende hat. 5 Punkte Vorsprung sind es auf die SGS Essen. Und es kommen jetzt insofern entscheidende Wochen für Leipzig. Wenn sie noch irgendwas mit dieser Saison anfangen wollen, was so etwas andere Tabellenregionen angeht, dann müssen sie jetzt das Fundament legen. Auswärts der HSV, zu Hause der 1. FC Nürnberg, auswärts Essen, zu Hause Union. Das sind die nächsten Gegnerinnen von Leipzig. Das sind alles welche, die in der Tabelle in der unmittelbaren Region von Leipzig liegen. Union aber schon ein bisschen weg. Wenn man noch persönlich aus dieser Saison rausgehen will, muss man hier viele Punkte sammeln. Und dann ist es aber auch so, dass ich nie wieder den Abstand zum Relegationsplatz sagen muss bei Leipzig in diesem Segment. Müssen sie jetzt aber auch erstmal so schaffen. Für Eintracht Frankfurt wiederum geht es jetzt dann ins sehr wichtige, du hast es ja schon gesagt, Nachholspiel gegen Hoffenheim. Frankfurt hat jetzt 4 Punkte Rückstand auf den aktuell drittplatzierten Leverkusen. Hoffenheim ist 2 Punkte weg. Also das wäre schon sehr wichtig. Und man wird jetzt auch direkt danach nochmal gegen einen direkten Konkurrenten spielen, nämlich genau gegen eben jenes Leverkusen. Das alles zu Hause. Und dann geht es ja mit Nordsjælland auch schon weiter im Europapokal. Also Eintracht Frankfurt bekommt auch keine Verschnaufpause. Es ist auch wirklich eine undankbare Situation. Das muss man sagen. Und wenn wir schon bei Leverkusen sind, dem nächsten regulären Ligagegner von Eintracht Frankfurt, dann lasst uns doch auch über deren Spiel sprechen. Das geht ein bisschen einfacher, da muss ich jetzt auch nicht so viel vom Spielfilm erzählen, weil letztlich ist es dann nicht ganz so wichtig, wie die Tore gefallen sind, denn Leverkusen war dem 1. FC Nürnberg zu Hause so überlegen, dass dann auch der Sieg selber nicht mehr so wirklich überraschend war. Vanessa Fodala trifft in der 37. Minute zum 1:0, kurz nach Wiederanpfiff in der 53. unterläuft Fröhlich ein Eigentor zum 0:2, nur Lorin Bender kann der 71. auf 3:0 erhöhen und Vanessa Fodala dann mit ihrem zweiten Treffer in der 76. Minute zum 4:0 den Deckel drauf machen. Und damit, Sandra, ist Leverkusen natürlich sehr, sehr gut gestartet, nachdem man ja schon bei Union in der Vorwoche ein Spiel noch dramatisch drehen konnte. Das heißt jetzt zweiter Dreier in Folge für die Leverkusenerinnen. Und man muss sagen, auch ein Spiel, ja, da gibt es jetzt nicht so viel zu drüber diskutieren. Da war Leverkusen deutlich besser. Warum? Was hat dir bei ihnen gut gefallen?
Ja, also ganz klar, sehr, sehr überlegen. Ja, ich würde sagen, sie haben ihr Spiel einfach gut durchziehen können, ohne viel, besonders viel Gegenwehr. Ihre hohe Intensität, ihre von Anfang an dieses aggressive Anlaufen auch, die Schnelligkeit, die sie haben auf ihren Positionen und hatten auch einen relativ fehleranfälligen Gegner. Muss man auch dazu sagen, Nürnberg hat wieder mal eine ziemlich schlechte Passquote in diesem Spiel gehabt. Das heißt, das hat es Leverkusen auch sehr einfach gemacht, diese Ballbesitzphasen zu halten und dann sich eben daraus Chancen zu erspielen. Ja, und wir hatten auch einfach traumhafte Tore von einer Fudalla zum Beispiel zu sehen. Das ist wieder mal so klasse. Fudalla kriegt einen Ball und zieht direkt ab und der ist einfach passgenau in der Ecke, genau im Toreck. Das können nicht ganz viele Stürmerinnen in der Liga. Und ich glaube, an dem Tag ist einfach sehr, sehr viel gut gelaufen für Leverkusen. Wir haben auch eine ganz, ganz starke Kögel gesehen. Im Mittelfeld hat das auch relativ gut funktioniert mit Piljic zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, da gibt's kaum etwas, was sie sehr viele hätten besser machen können. Und Nürnberg hat sich nicht im besten Licht präsentiert, sagen wir es mal so. Also ich glaube, vereinzelt Chancen für Leim, mal ein Konter oder irgendwie mal vorgeschippt, glaube ich, habe ich im Kopf. Aber das hat dann Herzog pariert. Also vielleicht so eine gute Chance hatten sie. Ich glaube, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Außer, dass sie eben, ja, sehr oft den Ball verloren haben.
Ja, also na, ich rede erst über Leverkusen und dann sage ich die Dinge zu Nürnberg. Also das Interessante bei Leverkusen ist, also sie gewinnen das verdient, aber wie wichtig Vanessa Fudalla für diese Offensive ist aktuell und das, obwohl ja alle Gegnerinnen wissen, was der Fall ist. Also wenn die zwischen den Linien den Ball bekommt, oh, schnell hin, die dreht auf und schießt. Ja, macht sie und trifft dann trotzdem. Insgesamt hatte Leverkusen trotz all der Überlegenheit, die es in diesem Spiel gab, vor allem in der zweiten Hälfte, muss man allerdings auch dazu sagen, hatte Leverkusen nur 14 Schüsse und davon hatte 4 Fudalla selbst und 4 hat sie noch aufgelegt. Das heißt, an 8 von 14 Schüssen war Vanessa Fudalla unmittelbar beteiligt. Unglaublich, was die wieder für ein Spiel gemacht hat. Wie hat auch wahnsinnig viele Ball-Carrying-Aktionen, also den Ball sehr weit getragen, auch die meisten Progressive-Carries gehabt in diesem Spiel. Also, dass sie eben auch mit Ball am Fuß dann eben eine Strecke vom eigenen Tor in Richtung gegnerisches Tor zurücklegt. Also, die war wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Und dann war defensiv Leverkusen natürlich auch sehr stabil. Also insgesamt hat man nur 7 Ballkontakte im eigenen Strafraum zugelassen für den ersten FC Nürnberg. Vor allem Wenger fand ich super. Piljic hast du ja auch schon angesprochen. Die hatte einfach das Zentrum irgendwann, das war einfach ihr Raum und das war völlig klar. Sie entscheidet jetzt, was hier passiert. Und trotzdem, und das ist jetzt interessant, dass ich jetzt quasi dann die Kurve kriege und trotzdem den FCN ein bisschen loben möchte. Und zwar, Leverkusen hat das verdient gewonnen und Leverkusen hat auch seine Chancen dann gut genutzt. Aber es lag auch viel am 1. FC Nürnberg, dass das zumindest ein 4:0 wurde. Also das 0:2, das kreieren Wosch und Fröhlich quasi selbst. Beim 0:3 spielen sie im Spielaufbau einen unsauberen Pass und deswegen stehen sie völlig offen in der letzten Linie. Und nur beim 0:4 waren sie eigentlich in der Situation, das auch zu verteidigen und haben das nicht gut gemacht. Also sprich, die Tore, die dann dieses Spiel so entschieden haben, die hat sich wirklich der Club selber ins Tor gelegt, so überspitzt gesprochen. Und das finde ich, ist ein interessanter Befund. Und vor allem die erste Hälfte, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel aber auch gesehen, als ich schon das Ergebnis wusste. Also ich habe die erste Hälfte, habe ich so begleitend zu einem anderen Spiel gesehen und dann konnte ich das nicht mehr weitergucken und habe dann nochmal das komplette Spiel gesehen. Das heißt, die erste Hälfte habe ich zweimal gesehen und da wusste ich aber schon, ah, es wird 0:4 ausgehen. Also ich wusste schon, irgendwann geht's jetzt dahin. Und in der ersten Hälfte fand ich das hohe Pressing von Nürnberg wirklich gut. Die waren total aggressiv, die waren sehr, sehr mutig, viel, viel mutiger auch als in manchen Spielen in der Hinserie. Sie haben halt bloß aus ihren Ballgewinnen, von denen es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele gab, weil Piljic sich da oft rausgedreht hat aus dem Druck zum Beispiel, da haben sie halt kaum Chancen gemacht und die größte Chance, die hatte dann eben Lein. Da hat Mai den Ball erobert und Lein kommt dann zum Schuss. Das war die du vorhin, glaube ich, angesprochen hast. Die hat dann Repol zur Ecke pariert. Das war die größte. Aber eigentlich fand ich diesen Ansatz gar nicht schlecht und der war auch nicht schlecht ausgeführt, nur sie konnten es halt in keiner Weise durchziehen und in der zweiten Hälfte war es so, dass ihnen halt ihre katastrophale Passquote, das muss man wirklich so sagen, also 52% Passquote, worüber reden wir hier, das ist ihnen halt dann auf die Füße gefallen, weil du wusstest, die hatten nie eine Passsequenz, mit der die mal ins Angriffsdrittel gekommen sind, auch deshalb, also die Pässe waren auch so schlecht, weil sie immer lang gespielt haben, die Passquoten, und irgendwann haben sie aber auch lang gespielt, weil die Passquoten so schlecht waren, weil sie, glaube ich, auch so eine gewisse Verunsicherung hatten, weil sie wieder und wieder in gefährlichen Zonen den Ball verloren haben. Und das war dann schon, ja, schwierig, fand ich aus Sicht vom Club. Und die Abstimmung von Wusch und Fördosch in der Innenverteidigung, die haben sich immer so auseinanderziehen lassen, das tat ein bisschen weh in der zweiten Hälfte, muss ich sagen, dass das wieder und wieder passiert ist. Wie denkst du über den Club?
Ja, ich glaube, dass diese Passquote zieht sich ja auch schon. Also ich glaube, die haben ja auch bei Weitem die schlechteste Passquote der Liga, wenn ich mich erinnere, so allgemein. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich in jedem Spiel ihr Problem. Und man sieht irgendwie nicht wirklich, dass sich das verbessert. Sie sind teilweise extrem, habe ich das Gefühl, hastig, weil sie eben diese Konter spielen wollen auf Laien, weil sie wissen, sie müssen auf diese Konter lauern. Aber die sind dann eben sehr oft nicht sehr genau und auch die Pässe davor schon. Und ich sehe irgendwie im Verlauf der Saison jetzt nicht eine große Verbesserung in der Hinsicht, dass sie da irgendwie was verbessern. Ja, und defensiv, ja, sind oft Löcher, sie lassen sich, wie du sagst, auseinanderziehen. Sie haben Probleme mit, habe ich das Gefühl, immer wenn es irgendwie mal schnell nach vorne geht, wenn die Bälle nach vorne getragen werden, sind oft Räume. Im Vergleich bei Leverkusen hatte ich nicht das Gefühl, da hatte ich das Gefühl, die stehen immer sehr gut in Form und verlieren diese auch nicht. Und deswegen hat es Nürnberg doppelt schwierig, dann eben mal einen Konter zu spielen, weil da war es alles schon sortiert, wie dann der Pass auf Leinen kam. Und dann lief sie allein gegen zwei Innenverteidigerinnen an, so hat sich das angefühlt, ohne viel Hilfe. Also ja, schwierig. Ich möchte hervorheben, ich muss sagen, ich fand Romero, hatte natürlich ein sehr, sehr bitteres Spiel, aber sie kann bei vielen Toren echt wenig machen. Also wie du meintest, einige sind ja von ihrer Innenverteidigung quasi aufgelegt gewesen für die Gegnerin. Und ich habe sie zumindest sehr, sehr stark bei Ecken und Standards empfunden. Also Bälle, also Flanken und alles, was in die Richtung kommt, da wirkt sie extrem sicher. Also müssen wir schauen, wie sich das entwickelt, aber es scheint erstmal eine würdige Nachfolgerin für Rusek zu sein. Mal schauen, ob sie sich auch noch mal ein bisschen mehr auszeichnen kann, vielleicht in Zukunft, weil ja, die Schüsse, die sie hatte, waren schon ziemlich schwierig. Also wenn Fodella da ins Kreuzeck schießt, ich weiß nicht, ob du da was machen kannst, da kann sie, glaube ich, nichts für. Also für mich war sie schon eine der besseren Spielerinnen sogar noch, zusammen mit Laien, die trotzdem über 90 Minuten immer versucht, irgendeinen Konter zu verwerten, egal wie es steht, das muss man ihr lassen. Ja,
ich glaube, also was ich interessant fand aus Nürnberger Sicht, aber wie gesagt, ich habe es dann auch im Real Life, kannte ich das Ergebnis schon. Das heißt, es kann auch quasi daher kommen, dass ich schon wusste, wo das sich noch hinentwickelt. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, warum so spät von der Seitenlinie durch Ostendorp nochmal eingegriffen wurde in dieses Spiel. Weil irgendwann hast du gesehen, okay, unsere beiden Außenverteidigerinnen, die gegen Werder viel, viel besser gespielt haben, Pronjes und Fröhlich, die hatten einfach riesige Probleme. Und mit riesigen Problemen meine ich riesige Probleme. Und Wosch und Fördös, die haben sich immer wieder rausziehen lassen von Fodala und aber auch von Kehrer. Da sind sie immer wieder hinterhergelaufen und da war das Zentrum offen und manches hat Guttenberger dann noch gefixt, indem sie sich hat fallen lassen. Und Miller hat auch einiges noch ausgeglichen, weil die einfach so ein unheimliches Laufpensum hat im Zentrum. Und noch dazu, zu diesen Problemen kam eine ziemlich deutliche Unterlegenheit in der Luft. Also zwischendurch hat Leverkusen, glaube ich, 70% aller Luftduelle gewonnen, am Ende sind es irgendwie 60%, aber das war definitiv ein Thema zwischendurch, dass auch deshalb die zweiten Bälle oft bei Leverkusen gelandet sind, weil sie das Luftduell schon gewonnen hatten und so ein bisschen entscheiden, bestimmen konnten, wo der Ball jetzt hinkommt. Und dass da dann erst in der 71. Minute gewechselt wird, wo es dann im Grunde eigentlich schon zu spät ist, weil da steht schon 0-3, habe ich nicht ganz verstanden und ich war mir auch nicht sicher, ob das jetzt nicht das Spiel gewesen wäre, wo man dann doch irgendwann hätte sagen müssen, okay, also mit dem 4-4-2 kommen wir hier nicht weiter, wir werden die ganze Zeit aus den Positionen gezogen, dann machen wir halt jetzt das 5-4-1, dann ist es halt schwer, ein Tor zu erzielen, muss man sagen, ist eine sehr defensiv orientierte Formation, aber ehrlicherweise, so haben sie es ja auch nicht geschafft, also die haben keinen einzigen Schuss in der zweiten Hälfte abgegeben, also für was hast du dann noch gespielt? Du hast gespielt, keine Tore mehr zu kassieren und du hast irgendwie gehofft, vielleicht noch den Konter zu setzen. Aber da waren sie oft gar nicht mehr in der Feldposition, um das schaffen zu können. Das hat mich ein bisschen gewundert und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so das ist, was man von Clubseite her mit diesem Spiel machen muss, weil dass du das verlierst, ist auch in Ordnung, ist auch nicht schlimm, muss man nicht dramatisieren, aber man muss sich schon die Frage stellen, glaube ich, was machen wir denn in Zukunft, wenn wir sehen, das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert, also ich würde behaupten, an keiner Stelle des Feldes, dann sollte man ja schon irgendwie eingreifen und das habe ich zumindest nicht gesehen, muss ich sagen. Und bei Leverkusen ist natürlich jetzt das Feld bereitet. Also jetzt ist man erstmal vorübergehend auf Rang 3 gesprungen, punktgleich mit Werder Bremen. Und es geht jetzt eben ins sehr, sehr wichtige Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt und es geht direkt so wichtig weiter. Also für Leverkusen sind jetzt quasi die Race to Third Place Wochen. Man spielt in Frankfurt, zu Hause gegen Köln, zu Hause gegen Hoffenheim und dann beim VfL Wolfsburg. Das sind ganz, ganz entscheidende Wochen für Leverkusen. Danach kann man natürlich ein bisschen leichter Punkte sammeln, aber hier könnte man jetzt gegen direkte Konkurrentinnen ein Statement setzen. Für Nürnberg wiederum geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Hoffenheim und dann wird man in Leipzig antreten. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden Teams. Und weil wir dann Hoffenheim ja schon genannt haben, schon gleich zweifach, lasst uns doch auch über das Spiel der TSG sprechen. TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Auf dem Papier klang das nach Toren, Tieren, Sensationen. Auf dem Feld war es dann 6:6 Schüsse. Sind nur nicht die Schüsse aufs Tor. Es waren einfach nur 6:6 Schüsse. Insgesamt 3 Schüsse aufs Tor haben wir gesehen. Die Torhüterinnen mussten bei Schüssen 3-mal eingreifen. Und ehrlich gesagt, so sah dieses Spiel auch aus. Es ging ganz wunderbar los. Hausiger trifft schon in der 2. Minute die Latte. Und wir hatten auch eine groteske Chance von Amporta, die aus 30 Zentimetern Entfernung den Ball irgendwie über die Linie nur drücken muss, aber ihn zwischen ihre Beine bekommt. Also was ich damit sagen will, ist, es gab schon die Momente, wo man mal kurz dachte, jetzt passiert vielleicht was. Aber in weiten Teilen ist dann doch nicht so viel passiert. Und Frank, du hattest die große Ehre und sicherlich auch Freude, dieses Spiel zu sehen. Und ja auch, du hast Gegnerinnenanalyse betreiben können. Du konntest dir Hoffenheim ganz genau angucken. Und was hast du denn gesehen, als du diese TSG gegen Werder Bremen gesehen hast?
Das Problem an der Sache ist, dass das Spiel, und deswegen hast du das auch in deiner üblichen enthusiastischen Art, die ja so emotional geprägt ist, wie wir alle wissen, so tiefgreifend beschrieben. Ich glaube, viel Gegneranalyse konntest du da nicht rausholen, außer dass du sehr stabil in der Abwehr stehen musst und dass du möglichst auf einem Platz spielst, wo Amporta den Ball noch mit einem letzten Maulwurfshügel zwischen die Beine bekommt und nicht auf den Fuß.
Das scheint ja das im Brentanobad gerade so zu sein. Wenn ich mir vor Augen führe, dass Laura Feiersinger vor dem Spiel in Leipzig gesagt hat, oh, wir haben hier einen richtig schönen Rasen, freue mich richtig aufs Spiel. Das ist bei uns gerade im Brentanobad nicht so. Dachte ich mir so, ah ja,
ja, habe ich auch schon das gehört. Problem ist, dass der im Brentanobad gefroren ist und ja, das ist, glaube ich, eher das Problem. Also die Maulwürfe sind jetzt mittlerweile alle tiefgefroren, bis in die tiefsten Lagen. Also das Thema war ganz klar, das Spiel war nicht vergnügensteuerpflichtig. Also ich glaube, das kann man mal festhalten. Es haben sich sehr neutralisiert und also insbesondere Cherchi war nicht allzu auffällig in dem Spiel und deswegen sage ich schon alleine, dass die Gegneranalyse für mich da ein Stück weit unbrauchbar gewesen ist, wobei ich den Eindruck hatte, dass Amporta der deutlich aktivere Posten gewesen ist und die deutlich gefährlichere Vorwärtsbewegung aufgewiesen hat an dem Tag. Cherchi hat sich sehr oft zurückfallen lassen, hat eher ein bisschen vorbereitend gearbeitet, war mein Eindruck. Ob das jetzt der Schlüssel war, weiß ich nicht genau, aber die Eintracht zeichnet sich ja insbesondere aktuell dadurch aus, dass sie genau das, was du über Fudalla beim letzten Spiel gesagt hast, nämlich auch nicht beherzigt, weil du immer im Vorhinein sagen kannst, was ist die herausragende Stürmerin bei den Gegnern und die wird garantiert treffen. Also insofern, weiß ich nicht genau. Also für mich wirkte Hoffenheim schon noch etwas unsortiert teilweise, schon bemüht, aber insbesondere, als sie dann nach 10 Minuten gefühlt mehr ins Pressing gegangen sind, also die ersten 10 Minuten haben sie Bremen, das war zumindest meine Wahrnehmung, deutlich mehr das Spiel überlassen, auch wenn da jetzt nicht massiv viel rausgekommen ist, außer diesen Aluminiumtreffer. Aber sie sind dann doch ein bisschen mehr ins Pressing gegangen nach den ersten 10 Minuten. Hatten dann ja auch kurz vor der Pause noch eine klare Chance, als Cherchi eben den Ball vors Tor bringt und Amporta, den da noch irgendwie zwischen die Beine stolpert. und Amporter dann in der 67. Minute. Deswegen unterstreiche ich, das war für mich noch die beste Hoffenheimerin im Zweifelsfall und die größte Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt. Dann auch nochmal den Pfosten trifft. Aber es wirkte alles so ein bisschen zufällig. Habe ich mir auch notiert, dass das ein bisschen zufällig wirkte. Es sah nicht zu strukturiert aus, ehrlich gesagt. Und am Ende des Tages, das ist das Fazit, es war torlos und nicht zu ansehnlich auf jeden Fall. Also von daher, das war auch ein Stück weit ein verdientes 0-0.
Sandro, du hast ja das Spiel auch gesehen. Zumindest 80 Minuten davon, was schon
hat gereicht. Das war Eindruck genug.
Also ich muss sagen, also es ist natürlich leicht, jetzt quasi Witze zu machen. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen anmoderiert. Aber mir ist schon auch wichtig zu sagen, also ja, es gab nicht viele Chancen, aber das lag, glaube ich, an der Stärke der Defensiven und zwar auf beiden Seiten. Also weil du hast ja auch 0-0 Spiele, wo eben aus grotesken Möglichkeiten Angriffe nicht gut ausgespielt werden und das es deswegen nicht zu Chancen kommt. Und das hattest du vereinzelt schon. Ich erinnere mich an einen 3-versus-3 Angriff, wo Larissa Mühlhaus einfach sich gegen den, sie hat den Pass links, sie hat den Pass rechts, sie entscheidet sich für den Schuss und der wird geblockt und man denkt sich so, ja, okay, war ja klar, dass das jetzt so kommen musste in diesem Spiel. Also das war mal so eine Situation, wo man sagen kann, nicht gut ausgespielt, da wäre mehr drin gewesen. Aber ansonsten glaube ich, dass es wirklich an den Defensivreihen lag, dass es eben dieses 0-0 war und dass so wenig passiert ist, weil beide, obwohl sie unterschiedliche Dinge gemacht haben, sehr, sehr gut verteidigt haben. Das heißt, Sandra, könnten wir jetzt nicht ein Loblied singen auf die zum Beispiel Verteidigerinnen oder die Torhüterinnen auf beiden Seiten?
Auf jeden Fall, ja. Die Torhüterin glaube ich schon. Das sind ja mitunter die zwei besten Torhüterin der Liga, je nachdem, wie man sich's anschaut. Und man hat beide auch gebraucht, aber eher beim Mitspielen und beim Mitdenken als beim Parieren. Und das haben beide auch sehr gut gemacht. Ich habe mir auch, glaube ich, aufgeschrieben, dass das teilweise schon sehr flüssig hin und her ging, aber bei beiden ja dann im letzten Drittel einfach nicht mehr funktioniert hat. Also es lag durchaus auch an der Defensive. Ich kann mich jetzt an keine krassen Defensivpatzer erinnern zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie dem Gegner jetzt was auflegt. Aber auch, dass eben im letzten Drittel dann teilweise entweder irgendwie immer das Gleiche gemacht wird, so wie bei Hoffenheim, einfach rechts die Bahn lang über Jansens und wer auch immer dann rechts vorne war. Ja. Und dann eben reinspielen und hoffen, dass dann Cherchi oder Amporta, wer auch immer, dann dasteht. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum probieren die denn nicht mal was anderes? Oder mal einen Distanzschuss oder so, statt immer Grundlinie und dann rüberpassen. Es hat also ein bisschen schon auch in der Offensive, würde ich sagen, an der letzten Genauigkeit gefehlt. Oder auch an der Ideenlosigkeit.
Das meine ich ein Stück weit mit dem zufällig. Genau das, was du beschreibst, dass sie schon das Mittelfeld gut überbrückt haben, aber dann nicht wirklich eine Idee gehabt haben, wie die vom Max genannten Abwehrreihen dann halt zu überwinden sind, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, es sind halt zwei sehr flügellastige Teams, zumindest halt in diesem Spiel war das eindeutig, also bei Werder ist es ja nicht immer so, aber bei Hoffenheim schon häufiger, vor allem über die Janssens-Seite, du hast es ja gerade schon angesprochen, und in dem Bereich haben sie sich dann so ein bisschen neutralisiert, glaube ich, und dann, also jetzt auf Hoffenheimer Seite hat es mich gewundert, es war nach der Anfangsphase, wo Werder länger den Ball hatte und man auch das Gefühl hatte, Werder dominiert jetzt hier das Spiel so ein bisschen, sah auch mal so kurz aus, als ob Mara Alba, die in der Startelf stand für Werder, ob die einen ausgerechnet Moment schaffen würde, weil sie schon ganz früh ein Duell auf der linken Seite gewinnt, war aber leider dann so mit so die letzte richtig gute Aktion von ihr. Aber als diese Phase vorbei war, dann hat Hoffenheim ja eigentlich schon gemerkt, wir bekommen hier eigentlich schon ein Angebot von Werder. Denn das Angebot von Werder war, wir laufen nicht hoch an, sondern wir stehen im 4-4-2. Und weil wir auch die zwei vorne haben, laufen wir auch nicht hoch an, weil nämlich ja Hoffenheim im Dreieraufbau spielt und da brauchst du mit Zweien nicht anlaufen. Das hat Werder ganz, ganz selten mal gemacht bei Abstößen. Aber so aus dem laufenden Spiel heraus, wenn ein Ball gewonnen wurde und nach hinten gespielt wurde, haben sie sich immer fallen lassen. Das heißt, Hoffenheim hatte keinen Stress im Aufbau, zumindest in vielen Situationen. Und dann standen sie eben gegen so ein 4-4-2, was eben flach dastand mit seinen drei Ketten. Und beim 4-4-2 ist es so, dass du zum einen halt das Eck vorne bespielen kannst, also zwischen der 2 und der 4, dass du quasi aus der Position der Außenverteidigerin versuchen kannst, da so ein bisschen diagonal reinzuspielen, weil da kommst du in interessante Räume. Und du musst eben irgendwie versuchen, zwischen den Linien Spielerinnen zu postieren und dann auch anzuspielen, weil dann brichst du dieses sehr symmetrische System auf und kannst dann eben Räume öffnen, in Räume reindribbeln und so weiter und so fort. Und erst war es lange so, dass Hoffenheim mit zwei flachen Spielerinnen aufgebaut hat im Zentrum. Dann irgendwann haben sie eher so 4-3-3 ähnlicher am Porter und Gloning auch weiter nach vorne geschoben. Aber die haben die einfach nie in Szene bekommen oder in ganz, ganz wenigen Momenten. Und das war für mich auf Hoffenheimer Seite ein bisschen enttäuschend, weil du kannst natürlich über die Abwesenheit von Melissa Kössler kannst du sprechen und du kannst auch darüber sprechen, dass Marie Steiner auf ihrem Flügel jetzt nicht so viel Offensivdrang zeigen konnte wie Jill Jansens auf ihrem anderen Flügel und dass Selina Cerci ziemlich gut abgemeldet wurde von Werder, mit Ausnahme eigentlich dieses einen Dribblings dann vor der Amporta-Chance. Aber für mich ist eigentlich das größte Thema, warum, obwohl man so gute Mittelfeldspielerinnen hat, hat man es nicht geschafft, Wirtz und Hauseke davor mehr Probleme zu stellen, im Zentrum tatsächlich. Da mal irgendwie reinzuspielen, mal auch ein bisschen zu zocken. Die haben so auf Sicherheit gespielt. Und das kann ich auf der einen Seite total nachvollziehen und ist auch nicht schlimm. Also ich will es jetzt nicht kritisieren, ist mir nur aufgefallen. Aber eigentlich hätte Hoffenheim, glaube ich, ein bisschen mehr riskieren können. Und lustigerweise ist genau dasselbe bei Werder Bremen auch mein Befund. Also mit ein bisschen anderer Aufteilung. Da ist es eher so, dass Desic und Mühlhaus, die standen relativ weit voneinander weg. Und deswegen gab es zwischen denen eigentlich kaum Zusammenspiel. Und damit war schon mal so eine Option total genommen, nämlich der lange Ball auf Desic oder auf Mühlhaus. Und die jeweils andere macht dann was mit dem zweiten Ball. Und ansonsten war es halt viel, wir versuchen jetzt den Steckpass auf Sterner zu spielen. Und weil Lisanne Kaut immer schon 3 Minuten vorher die E-Mail bekommen hatte, Achtung, die spielen gleich einen Steckpass auf Sternhardt, hat die einfach dieses Laufduell ganz, ganz selten mal verloren. Und Sternhardt dann auch gar keine Möglichkeit, da was draus zu kreieren. Also es war sehr vorhersehbar, finde ich, was Werder da gemacht hat. Das war, ja, und so, das waren jetzt sehr, sehr viele taktische Beobachtungen zum selben Befund, war dann doch nicht so das aufregende Spiel.
Aber weil wir ja jetzt nicht zu intensiv über spannende Torraumszenen diskutieren müssen, Werder hat sich ja von ihrem Männertrainer befreit, was jetzt hier eigentlich nicht in den Podcast gehört, sollte nicht jemand auf die Idee gekommen sein, auf Fritzi Kromms Namen in den Topf zu werfen für die erste Herrenmannschaft. Was haltet ihr denn davon? Ich möchte euch nicht in eurer Seriosität kompromittieren, das ist überhaupt nicht die Frage, also hier mit Gerüchten umzugehen. Aber habt ihr da einen Gedanken dazu?
Also es wird nicht passieren, weil meine Quelle bei Werder sagt, Plural leider nicht vorhanden, dass Bo Svensson da schon wirklich ein sehr heißer Kandidat ist und es eher auf ihn herausläuft. Aber ich finde das schon gut, das mal anzusprechen. Ich habe auch im Eintracht Frankfurt Schwerpunkt, habe ich auch, als es dann um die Entlassung von Dino Topmöller ging, da konnte ich dann auch nicht anders als zu sagen, naja, man hat halt leider gerade eine sehr gute Trainerin gehen lassen. Wahrscheinlich hätte man sich nicht getraut, sie zu, aber ja, es ist halt so. Also es ist schon richtig, einfach diese Namen immer wieder zu nennen, damit klar ist, es gibt da auch Frauen, die Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass das aus irgendeinem, also es hätte für beide Seiten, glaube ich, würde es keinen Sinn machen, weil bei Männerteam von Werder Bremen brennt gerade so dermaßen der Baum, dass die ja mit der Entlassung von Horst Steffen quasi schon die Sicherheitsvariante gemacht haben. Also das Risiko wäre gewesen, an Horst Steffen beizubehalten. Deswegen ist es unwahrscheinlich. Und für Fritzi Kromp ist es ja so, es gibt einzelne Spielerinnen, das hat sie in ihrer Antrittspressekonferenz gesagt, die auch wegen ihr, also ihretwegen gesagt haben, na, wir nehmen jetzt nicht das Interesse anderer Vereine für uns wahr und wechseln, sondern wir wollen jetzt gucken, was mit dir hier bei Werder geht. Deswegen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die es überhaupt gemacht hätte, sondern die ist on a mission mit diesem Team, glaube ich. Und das sieht man auch den Transfers an. Die sind ja auch.
Absolut. Aber ich finde auch, es ist wichtig, überhaupt mal diesen Gedankensalon fähig zu machen, dass das passieren könnte. Das ist halt wichtig, auch hier immer wieder mal das ins Gespräch zu bringen, um einfach diesen Gedanken zu normalisieren. Ja. Und das wird aber noch ein paar Transfers auf der Trainerbank, glaube ich, brauchen. Sandra, hast du da auch noch eine Meinung?
Ja, also beim Männerfußball bin ich allgemein raus, da beschäftige ich mich wenig mit. Bei den Sachen denke ich mir immer, ist es denn überhaupt der Wunsch von einer Fritzi Kromp oder von einer Bundesliga-Trainerin, Trainer, die Männer zu trainieren? Ist es ja nicht für jeden, der Männerfußball irgendwie besser oder erstrebenswerter, wie auch immer, beruflich als der Frauenfußball? Also Ja, dass es dann irgendwann vielleicht in beide Richtungen Wechsel gibt, ist bestimmt spannend, weil das einfach auch andere Ideen, andere Elemente mit reinbringt, klar. Aber irgendwie dieses pauschal davon ausgehen, dass jede Trainerin eigentlich nur in die Männerbundesliga will, ist, finde ich Blödsinn. Oh. Also ich würde mal vermuten, Fritzi Kompe, der da wahrscheinlich auch, wie du meintest, Max, die hat ja da jetzt ein super Team, das offensichtlich, wo auch die Harmonie stimmt zwischen Trainerteam und der Mannschaft. Ich glaube, die will da nicht weg aktuell. Das läuft ja super.
Hm. Absolut. Und aber dass sie so eine gute Arbeit macht, bringt ja, ja ihren Namen überhaupt erst in den Topf. Entschuldige, jetzt habe ich es nicht nur gekapert, jetzt habe ich dich auch noch unterbrochen, aber das war was mir so, gerade weil sie eben auch aus der Frankfurter Bubble kommt, mich einfach mal interessiert hat, was ihr da für eine Meinung dazu habt.
Also das wird ja auch irgendwann alles kommen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, als manche sich das wünscht, aber irgendwann wird das kommen. Und ich glaube aber, der größte Effekt könnte tatsächlich was Kommunikatives sein, weil ich sehe ja sehr viele Pressekonferenzen von den männlichen Männerbundestrainern, Entschuldigung, Bundesliga-Trainer, von den Bundestrainern allerdings auch ehrlicherweise. Und da unterscheidet sich nicht so wahnsinnig. Da haben wir ja gerade wieder einen, der, ich sag's nicht. Aber da fällt mir Fritzi Kromp, wie auch so manche ihrer Kolleginnen, fällt mir einfach schon auf, dass die eine andere Art hat zu kommunizieren. Und ich will das jetzt aber auch gar nicht aufs Geschlecht beziehen. Das kann jetzt auch quasi eine Typenfrage sein. Also es muss jetzt nicht sein, Männer kommunizieren so und Frauen kommunizieren so. Aber zumindest bei Fritzi Kromp ist mir aufgefallen, dass diese Klarheit, diese Verbindlichkeit, aber auch diese Augenhöhe, die sie eigentlich in allen Gesprächen, wo ich sie gesehen habe, immer herstellt. Also sowohl im Podcast, wo ich sie gesehen habe, ich habe sie mal bei Werder TV gesehen, ich habe sie bei der Antrittspressekonferenz gesehen und ich kenne ein paar Leute, die auch schon Kontaktpunkte mit ihr hatten, dass sie das in jedem Gespräch eigentlich herstellt. Und sie hat auch mal in einem Podcast, ich glaube, es war bei Nina im Frauenfußball-Podcast, darüber erzählt, dass sie das auch, dass ihr das selbst wichtig ist, dass es, dass zum Beispiel ihr Redeanteil bei Gesprächen mit Spielerinnen sollte nicht höher als 30% sein, weil sonst hat sie zu viel gesagt. Das ist übrigens ganz interessant. Wenn Männer 60% eines Gesprächs reden, dann sagen sie, beide haben gleich viel gesagt. Und bei 70% Redeanteil bei Männern im Schnitt sagen Männer immer noch, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch auf Augenhöhe. Und Frauen sagen, ja, so richtig konnte ich meine Punkte nicht machen. Ganz, also das geht jetzt in die Psychologie, aber da gibt es ganz lustige, interessante Studien. Keine davon vorteilhaft für uns Männer. Ich habe auch schon wieder zu viel geredet. Jetzt muss ich aber leider auch noch die nächste
Also nicht, dass du so viel geredet hast, sondern dass es nicht schmeichelhaft für Männer ist. Aber ich beweise das ja dann noch on top.
Okay, aber gut, wir schauen uns an, wie es weitergeht bei Hoffenheim. Jetzt dann das Nachholspiel bei Eintracht Frankfurt, dann geht es zum ersten FC Nürnberg. Hoffenheim mit 26 Punkten, 2 Punkte hinter Leverkusen und es war ja auch für Marie-Eva Würsinger das erste Spiel an der Seitenlinie. Vielleicht kann man auch deshalb jetzt verstehen, dass da auch nicht das volle Risiko gegangen wurde, auch mit mancher Einwechslung. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Und für Werder Bremen geht es jetzt hochinteressant weiter. Es kommen jetzt 2 Heimspiele, einmal gegen den VfL Wolfsburg und einmal gegen den FC Bayern und dann das Nordderby beim HSV. Also Werder, wirklich interessante Wochen, 28 Punkte, punktgleich mit den Leverkusenerinnen auf Rang 3. Und dann wollen wir doch auch genau über jenen HSV sprechen und damit richten wir jetzt den Blick aber ein bisschen mehr nach unten in der Tabelle. Der HSV empfing zu Hause den SC Freiburg und ja, es ging schon relativ schnell in eine falsche Richtung für den HSV. Der Beginn war noch gut. Man hatte, also Limberg hat noch die erste Möglichkeit in der 2. Minute. Aber je länger das Spiel dauert, desto mehr kann der SC Freiburg dann doch Probleme offenlegen beim HSV. Hat auch mit einer Spielerin zu tun, die ihr Debüt gegeben hat. Mirza Aljewa beginnt auf der Linksverteidigerin-Position und hat da mit Lisa Kolb wirklich einiges zu tun. Und am Ende führt es dann auch zu einem klaren Sieg für den SC Freiburg, der in den Toren dann letztlich gar nicht so deutlich ist. Julia Stierli trifft in der 25. Minute zum 1:0 und Svenja Völmli in der 82. Minute zum 2:0. Aber es gab direkt nach Wiederanpfiff eine rote Karte für, also gegen den HSV nach einem tiefen Pass von Lisa Karl auf Völmli geht die an Schulz vorbei und wird von Viktoria Schulz zu Fall gebracht. Und das hat Julia Beuke in der Situation als Notbremse gewertet. Und das kann man auch so sehen, weil es war zwar Mirza Aljeva noch mit dabei, allerdings war auch Völmli noch mit dabei. Also eine aussichtsreiche Torchance wäre es sogar gewesen, wenn man jetzt Mirza Aljeva noch mitrechnet, dass die auf Völmli noch drangekommen wäre. Nee, Entschuldigung, wer war da mit dabei? Fabian war, glaube ich. Ich weiß gerade nicht. Ich bin verwirrt. Also auf jeden Fall rote Karte für den HSV. Und deswegen kann das dann eigentlich auch der SC ganz gut runterspielen, obwohl er aber auch einzelne Dinge zugelassen hat. Also auch in Unterzahl gibt es dann doch kleinere Chancen für den HSV. Und das macht es ja Sandra dann auch so bitter irgendwie, dass der HSV also zum einen diese rote Karte kassiert, über die man diskutieren kann, vielleicht aber auch nicht diskutieren muss. Und dann aber trotzdem so kleinere Möglichkeiten hat aufs 1:1 und man auch so kurz den Eindruck hat, vielleicht ist das auch so ein Spiel, der SC Freiburg hat ja manchmal schon solche Spiele in der Vergangenheit aus der Hand gegeben und dann am Ende wird es aber halt dann doch ein 0:2 und du stehst ja ohne Punkte da und hast auch schon wieder die nächste Sperre in der Verteidigung, die in der nächsten, also im nächsten Spiel dann wieder wirksam wird. Also aus HSV-er Sicht ein sehr frustrierender Nachmittag. Gab es denn auch positive Dinge, die du in diesem Spiel gesehen hast?
Ja, durchaus. Ich fand ja den Verlauf des Spiels so an sich super spannend, weil, wie du gesagt hast, eigentlich hat der HSV so von Anfang an ein bisschen mehr an den Tag gelegt und man dachte sich, oh, vielleicht passiert jetzt irgendwie von ein schnelles Tor oder irgendwas in der Richtung, dass das Spiel irgendwie mal in eine Richtung bringt. Hat sich dann leider als eine relativ kurze Phase entpuppt. Aber gegen Ende hin, obwohl sie in Unterzahl waren, fand ich sie dann fast mutiger und fast besser in manchen Phasen. Da hat man ja auch irgendwie auch den Frust der Freiburgerinnen gesehen, weil die haben zu dem Zeitpunkt der zweiten Halbzeit im großen Teil ja nur 1:0 geführt und da hat der HSV sich wirklich sehr, sehr, sehr bemüht und alles reingehauen, dass das dann auch irgendwie der Ausgleich geht und es sah auch einige Zeit so aus, als ob das passieren könnte und der Freiburg wurde dann dazu gezwungen, auch öfter mit Fouls oder ähnliches einzugreifen, damit eben keine Chancen entstehen. Die haben dann, glaube ich, 4 gelbe Karten kassiert in der zweiten Halbzeit. Mhm. Das heißt, die waren schon auch, glaube ich, ein bisschen nervös, dass es jetzt kippen könnte, obwohl sie eigentlich in Überzahl sind. Also es war, finde ich, eins dieser Spiele, wo der HSV ja bis zum Ende alles gegeben hat und nicht so unbedingt ein Spiel, wo du sagst, oh, ab der 60. Minute gehen die in die Körner aus, sondern irgendwie im Gegenteil, da haben sie erst so richtig angefangen. Hatten auch ein paar gute Wechsel, die da noch frischen Wind gebracht haben, so wie Leni Eggert, die hat, glaube ich, nochmal richtig das belebt. Und ich fand auch Paulik in diesem Spiel ziemlich überzeugend, so im Großen und Ganzen. Und auch Stolt in der Innenverteidigung, obwohl sie ja eigentlich eher so eine Sechserin ist. Ich weiß nicht genau, was ihre Rolle ist. Also auch da, die Innenverteidigung beim HSV ist ja nicht nominell mit IVs besetzt, glaube ich, aktuell. Ja. Das ist auch nicht so optimal. Ich finde, man kann schon durchaus Positives rausnehmen. Wir haben noch gar nicht über Lotta Wrede gesprochen, ja, von der man weiß, dass die natürlich dribbeln kann, wie sonst keine und sehr, sehr viele Fouls gezogen hat, weil Freiburg sich keinen anderen Ausweg wusste dann am Ende. Also ja, bitter. Sehr, sehr bitter, weil ich habe mir aufgeschrieben, oh, passiert jetzt was, HSV mutig, kommt jetzt noch der Ausgleich und dann kam aber natürlich das 2:0 und dann war es irgendwie vorbei. Dann war, glaube ich, auch ein bisschen der Mut verpufft. Ja, hätte mehr sein können, aber mit einer roten Karte für quasi eine Halbzeit ist das schon sehr, sehr schwierig.
Plus, ich verstehe Hamburger, die sich darüber ärgern, dass Lela Egli nicht gelb-rot gesehen hat, denn die ist schon gelb verwarnt und fault danach nochmal. Ich persönlich würde aber sagen, das war kein gelbwürdiges Foul, das war ein Körper reinstellen. Aber Edmund Kaplani reagiert ja dann auch, wechselt sie aus, verhindert damit quasi die Möglichkeit, dass es hier mit 10 gegen 10 weitergeht. Aber ich verstehe, dass du das als HSV-Fan jetzt nicht einfach so abtun kannst, wie ich das gerade gemacht habe, sondern das summiert sich dann natürlich so ein bisschen auf. Ich bin ehrlicherweise auch, was Hamburg angeht, total hin und her gerissen. Also ich finde die Kaderplanung interessant. Also das keine nominellen Innenverteidigerinnen in der Innenverteidigung spielen, scheint ja nur ein Thema für uns beide zu sein, weil sie verpflichten ja nur Außenverteidigerinnen, scheint ihnen kein Anliegen zu sein, da jemand fürs Zentrum zu holen. Und man kann es aber auch akzeptieren, weil, also Viktoria Schulz sieht natürlich sehr schlecht aus in der einen Szene, aber Svea Stolt und sie haben eigentlich schon, finde ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, auch wenn beim 0:1 da ist die Zuordnung einfach ganz schlecht bei diesem Freistoß da aus dem Mittelfeld. Das müssen sie sich alle ankreiden. Für mich ist halt so das Frustrierende als neutraler Beobachter jetzt beim HSV, dass man im Grunde auch in fast jeder Sendung ähnliche Dinge erklären kann. Also es ist einfach so, dass sie in der Abwehr immer wieder klar deutliche Fehler haben. Und in dem Spiel muss man sagen, Misaljeva, das ist natürlich auch schwierig, wenn du direkt spielst, aber die kam mit Lisa Kolb so gar nicht zurecht. Also die wurde so dermaßen von der eingedreht. Sie hat schon auch so 2-3 gute Aktionen gehabt, aber in der Mehrzahl hat sie einfach ihre Duelle verloren und dann hatte der HSV ein Problem, weil Kolb dann an die Grundlinie gegangen ist und von da an ist jeder Pass gefährlich. Egal in welchen Raum des Strafraums er eigentlich kommt. Das war zu sehen. Ich fand auch Doucouré wirklich einige schwächere Momente hatte. War nicht so deutlich zu sehen, weil Freiburg so viel über rechts gespielt hat. Aber wenn mal Egli und Karl auf links was machen konnten, dann wurde es auch sehr, sehr schwierig. Und dasselbe ist auch im defensiven Mittelfeld gewesen. Da haben sie Ojukwu eigentlich so im Gegenpressing hat Ojukwu irgendwann jeden Ball gewonnen. In der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen anders. Aber das ist eben was, ja, das haben wir jetzt mit anderen Namen auch schon häufiger gesehen beim HSV. Und das andere ist aber, dass man zwar Probleme daran hat, damit hat, sich Torchancen zu erspielen, denn du hast Lothar Wrede und vielleicht noch Brunthaler und dann lange nichts. Lindberg könnte jetzt vielleicht eine Hilfe sein, die schien mir aber auch ein bisschen, also die muss ich noch dran gewöhnen, dass sie jetzt öfter mal frustrierende Spiele haben wird beim HSV, war so mein Eindruck. Und Lothar Wrede hast du schon genannt, das ist halt, du hast es ja angesprochen mit den Fouls, die hat 7 Fouls hat die gezogen. 7-mal war sie nur durch einen Foul zu stoppen, 8 Dribblingversuche hatte sie, 3 davon hat sie gewonnen. Also das ist auch einfach eine ganz besondere Spielerin, die aber auch schon wirklich oft auf sich allein gestellt ist. Obwohl Melanie Brunthaler versucht ihr zu helfen, Mikolajova, die ja auch die beste HSV-Chance vielleicht hatte, auch durchaus, allerdings Mirsaljeva, die war noch nicht so drauf eingestellt, dass du Wrede dann vielleicht auch mal hinterlaufen musst, dass du eine Gegenspielerin von ihr wegziehst, dann kriegst du noch 1 Meter mehr Platz und das reicht ihr ja dann schon, dann kann sie noch mehr aus ihren Fähigkeiten machen. Plus, wohin führen dann ihre Dribblings? Also in den seltensten Fällen ja so in den Strafraum, dass sie selber zum Abschluss kommen kann, sondern ganz oft eher Richtung Grundlinie und von da muss dann der Pass kommen und das hat halt Freiburg dann auch gut zugestellt. Also Sigurda Dotti und Steli haben dann ein gutes Spiel gemacht. Merit Felde war unheimlich fleißig mal wieder. Die war ganz oft, hat die den Laufweg gemacht, die quasi das Passfenster geschlossen hat für den HSV. Und dann ist es halt so 0:2, was halt mal passieren kann, was auch nicht schlimm ist, aber irgendwie halt doch, weil sie haben nur einen Punkt Vorsprung auf Essen. Und wenn, dann denkt man, dass sie zu Hause ihre Punkte holen können. Jetzt habe ich wieder ewig geredet. Es tut mir leid, ich habe heute anscheinend wirklich so einen Labertag. Hoffentlich liegt es nicht nur daran, dass ich ein Mann bin. Also es sind so meine Gedanken zum HSV. Magst du da noch was ergänzen? Oder soll man über den SC Freiburg sprechen?
Ja, es ist am Ende, wie du sagst, ich glaube, wie ich letztes Mal da war, haben wir auch viel über den HSV gesprochen. Es ist immer die gleichen Sachen. Man weiß, was die Baustellen sind, wo es Nachholbedarf gäbe und so. Und diese Hoffnung, dass aus diesem Talent, das in dem Kader offensichtlich steckt und auch dem Mut und so irgendwie mal so was wird, ist irgendwie immer da. Sie spielen ja auch irgendwie einen Fußball, der auch viele Neutrale, glaube ich, relativ begeistert, wenn du eben einer lauter Rede zuschauen kannst und so. Da ist immer was Spannendes dabei, aber es wird dann irgendwie zu wenig, wie du es halt sagst. Ja, ganz schwierig. Also auch bei Lothar Wrede, ich meine, die ist 17, da kann man ihr nicht viel vorwerfen, dass ihr jetzt die Vision noch fehlt für die perfekten Pässe nach ihren Dribblings. Die ist halt oft von 2 oder 3 Spielerinnen direkt eingekreist, weil jeder weiß, dass sie dribbeln kann. Und dann, ja, was willst du da noch groß machen? Wir können aber auch über den Freiburg dann Freiburg reden.
Da will ich nur ergänzen, dass Wrede ganz klar der Aktivposten bei den Hamburgerinnen war. Also die hat nichtsdestotrotz die meisten Akzente gesetzt bei den Hamburgerinnen. Und selbst in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat der HSV schon sich sehr viel Mühe gegeben, noch Einfluss, selbst eine Unterzahl auf das Spiel zu nehmen. Man hatte halt nur, vielleicht mag das dann deine Überleitung sein, das Gefühl gehabt, dass Freiburg einfach nochmal eine Schippe drauflegen könnte und dann wäre es dann trotzdem schwierig für Hamburg, da dagegen zu halten. Aber ich will dir da nicht vorgreifen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Eindruck auch gehabt hätte. Ich weiß nicht, Sandra, wie es dir damit geht. Ich fand das schon erstaunlich, ehrlich gesagt, dass der SC dann in Überzahl dann doch relativ viel zugelassen hat. Und wenn man jetzt überkritisch sein wollen würde, aus SC-Sicht, könnte man sagen, naja gut, also das 1-0 fällt nach einem Freistoß, der schlecht verteidigt wird. Und das 2-0 ist schon sehr nah an einem Befreiungsschlag. Sagen wir einfach mal, der Pass von Sigurda dort hier auf Bienz war kein Befreiungsschlag, dann war es ein sehr schöner Angriff, aber so viele hatten sie dann davon gar nicht in der zweiten Hälfte. Also wie kritisch, findest du, sollte man mit dem SC Freiburg sein?
Also ich fand, in der ersten Halbzeit waren sie zumindest noch organisierter und ein bisschen ruhiger am Ball noch. Was mich so gewundert hat, ist, dass sie sich so leicht frustrieren haben lassen in der zweiten Halbzeit. Weil das hat ja dann schon sehr stark zugenommen an diesen Fouls und das Spiel einfach zerstückeln, dass der HSV irgendwie da nicht was zustande bringt. Da habe ich mich schon gefragt, warum Freiburg da jetzt nicht ein anderes Mittel findet, diese 10 Spielerinnen da am Spielen zu verhindern, wenn du eh in der Überzahl bist. Das sah in der ersten Halbzeit noch nach dem kurzen HSV Turbo-Start, sagen wir mal, deutlich souveräner aus. Also diese Souveränität haben sie jetzt nicht unbedingt an den Tag gelegt. Und aus dieser Überzahl und auch dem Ballbesitz haben sie auch nicht wirklich viel angefangen. Also es gab zwar immer wieder gute Momente, aber jetzt nicht irgendwie viele gute Momente vorm Tor. Mhm. Ich glaube, Firmly und Kolb waren so die auffälligsten vorne. Aber ich weiß gar nicht, hatte Völmi viele gute Chancen, außer das eine Mal, wo sie gefoult wurde und es dadurch dann eine rote Karte gab. Ich glaube, vereinzelt noch.
Also 3 Schüsse waren es am Ende. 1 davon das Tor, logischerweise. Aber ja, also eine große eben, das war das, was du angesprochen hast. Also das war schon interessant. Also in der ersten Hälfte hat Freiburg 7 Schüsse und der HSV 3 und das spiegelt auch so ungefähr die Kräfteverhältnisse wider. Und in der Überzahlhalbzeit, wie ich die zweite Hälfte jetzt mal nennen würde aus SC-Sicht, hat der SC wieder 7 Schüsse, aber der HSV 6. Also da, und das drückt eben das aus, über das wir jetzt gerade beide sprechen. Und trotzdem finde ich, dass so in den Grundlagen des Spiels der SC Freiburg dann doch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Denn was sind jetzt konservativ gesprochen erstmal die Dinge, die du gut machen musst, um Spiele nicht zu verlieren? Du brauchst eine gute Torhüterin, Laura Benke hat keinen Fehler gemacht, alles wunderbar. Und du brauchst eine gute Strafraumverteidigung. Und ich finde Stierli und Sigurda dort hier und gerade bei Stierli, die ja zurückgekehrt ist, die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Und Stierli könnte man auch als Spielerin des Spiels bezeichnen, weil sie ja auch noch das Tor gemacht hat. Und aber auch Greta Stegemann, die Rechtsverteidigerin, gespielt hat. Das hätte ja potenziell auch ein Problem sein können, gerade gegen diesen linken Flügel vom HSV. Und so 2-3 Mal hatte sie auch kritischere Situationen. Aber ich kann mich jetzt an keine größeren Fehler erinnern. Das war eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und das Zweite, was finde ich, der SC Freiburg einfach wahnsinnig gut gemacht hat, vor allem in der ersten Hälfte, war das defensive Umschalten. Wenn die den Ball vorne verloren haben, dann waren die in aller Regel innerhalb von 3 Sekunden alle wieder hinter dem Ball, spätestens nach 3 Sekunden. Und gerade Felde und Oshukwu haben da so oft potenziell gefährliche Angriffe vom HSV im Keim erstickt, weil sie einfach machtens auf den Füßen standen oder Mekolajo war, weil sie den Ball irgendwie abgefangen haben oder den Pass verhindert haben. Sie haben einfach verhindert, dass der HSV daraus überhaupt hätte Gefahr entwickeln können. Und das sind alles ja erstmal so wichtige Grundlagen eines Spiels, dass es dann vielleicht auch gar nicht so richtig von mir ist, den SC für die zweite Hälfte zu kritisieren, weil im Grunde war es schon auch ein sehr gutes Spiel. Deswegen, ich bin so hin und her gerissen, muss ich sagen.
Ja, auf dem Papier war es ein erfolgreiches Spiel von Freiburg. 2-0, haben sehr wenig zugelassen im Endeffekt. Stimmt schon. Ich glaube einfach wenn man sich das Spiel angeschaut hat, vielleicht war es einfach die Atmosphäre in diesem Stadion, dass da Hamburg irgendwie diese Energie her hat in der zweiten Halbzeit und dann Freiburg doch nochmal so ein bisschen in die Bredouille bringt. Zumindest sah es so aus, als ob da was passiert. Und das wird im Spiel eigentlich nicht gerecht. Das kann natürlich so sein.
Ja, vielleicht ist es so ein klassisches Spiel, wo du beide Teams kritisieren kannst. Du könntest aber eben auch beide Teams loben für Dinge, die sie eben gut gemacht haben. Und vielleicht enden wir halt einfach auf der Note und sagen, im Grunde war es dann von beiden ein gutes Spiel und dass der SC das gewinnt, ist verdient. Aber der HSV war näher dran an einem Ausgleich, als es das Ergebnis ausdrückt. Und vielleicht reicht das dann ja auch tatsächlich als Befund. Und die Atmosphäre im Stadion hat definitiv eine Rolle gespielt. Also zum einen mit dieser Choreo, die die SC-Fans hatten, egal wie weit du in der Ferne bist, wir sind immer bei dir. Okay, das stand nicht auf dem Transparent, aber so ungefähr. War eine sehr schöne Choreo auf jeden Fall. Und sie standen halt in einem Gästeblock, in dem du siehst in den umliegenden Blöcken noch die Reste der Bayern-Choreo der Auswärtsfans vom Männerspiel, was ja am Abend vorher war. Das war ja auch wirklich interessant, dass quasi am Abend vorher noch dieses Topspiel in der Männerbundesliga stattfindet und dann eben am frühen Nachmittag, am Sonntag, dann ein sehr wichtiges Spiel in der Bundesliga der Frauen. Platz sah dafür aber eigentlich ganz okay aus und dann durch die Schiedsrichterinnenentscheidung hattest du aber auch so eine hitzige Atmosphäre durch den erkennbaren Frust beider Teams auf dem Feld plus auch sehr frustrierter Trainer, also vor allem Edmund Kaplani hätte da ja auch nicht hinterm Berg mit seinen Emotionen. Ja, vielleicht war es auch deswegen einfach so, dass einem da auch so viele kritische Dinge aufgefallen sind, weil es eben, ja, es war ein interessantes Spiel, auch aus emotionaler Sicht und bedeutet für den SC Freiburg jetzt, dass man mit 26 Punkten nicht nur auf Rang 6 springt, sondern eben 2 Punkte Rückstand auf Rang 3 hat. Es geht jetzt dann für den SC Freiburg ins Heimspiel gegen den FC Bayern und dann kommt das Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin. Der HSV wiederum, der hofft darauf, dass Essen nicht noch irgendwie Punkte sammelt, denn das rettet die Hamburgerinnen gerade. 10 Punkte sind es, auf Rang 12 liegt man, 1 Punkt Vorsprung hat man aktuell auf die SGS. Es kommen jetzt dann schwierige Gegner, zu Hause Leipzig, auswärts Hoffenheim, zu Hause Werder Bremen und dann zu Hause im DFB-Pokal auch der FC Bayern. Und nach diesem Highlight gegen den FC Bayern, hoffen wir mal, dass es ein Highlight wird, geht es ins wahnsinnig wichtige Auswärtsspiel zu Jena. Also es sind auch keine einfachen Zeiten gerade für den HSV und dafür machen sie es vielleicht dann doch ganz gut. Ja, und dann haben wir eben die SGS Essen und auch den ersten FC Union Berlin. Das sind die letzten beiden Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und dieses Spiel in Essen, es kann sein, dass wir da nochmal zurückblicken werden am Ende der Saison auf diesen Spielverlauf, denn es läuft eigentlich sehr, sehr gut für die SGS. Plattner bekommt in der 36. Minute im Mittelfeld den Ball und schießt aus der Distanz ins linke Eck. Da sieht Bösel nicht ganz gut aus, weil der Ball noch auftitscht, aber das ist ja den Essenerinnen völlig egal. 1:0, wie wichtig war das? Und aus einem Einwurf heraus erzielt nur 7 Minuten später Ramona Meyer das 2:0. Der Ball wird noch unglücklich verlängert und dann trifft sie ins kurze Eck. Aber noch vor dem Halbzeitpfiff kann Union den Anschlusstreffer erzielen. Ein Querschläger von Ostermeier führt dazu, dass Kempel den Ball im Strafraum flach querlegen kann. Heisler grätscht den Ball ins Tor zum 1:2. Es geht in die Pause, die Teams kommen wieder raus und nur 6 Minuten nach Wiederanpfiff steht es schon 2:2. Es gibt eine Ecke von Orschmann, die wird nicht sauber geklärt von Essen. Plattner köpft den Ball direkt auf den Fuß von Kempel, die Volley zum Ausgleich trifft und jetzt gelingt es Union sogar, dieses Spiel zu drehen. 62. Minute, Naika Reisner, ja, die spielt wieder, wurde eingewechselt, hat ihr Comeback gegeben. In der 59. Minute kam sie schon. Sie gewinnt 2 Minuten nach ihrer Einwechslung ein Duell gegen Behrensen und Meißner. Meißner hat eigentlich den Zweikampf fast schon gewonnen, aber Reisner bleibt einfach drin, geht doch an ihr vorbei, flankt auf Kempel, die Volley schießt, Sindermann ist am Ball, aber er rutscht dann doch noch ins Tor. Das Interessante ist, rund um dieses 3:2 von Union hat Essen aber auch noch Chancen. Essen hätte auch das 3:2 erzielen können und vielleicht sogar auch das 3:3. Soweit kommt es aber nicht. Stattdessen gibt es in der 98. Minute, es gibt auch eine sehr, sehr lange Nachspielzeit, dann das 4:2. Nele Bauereisen flankt von der Eckfahne nach innen. Essen fehlt dann in der Szene komplett der Zugriff, das muss man so ehrlich sagen. Und so kann dann Halverkamps von der anderen Seite nochmal flanken und Lia Kamba köpft zu ihrem ersten Treffer für die Unionerinnen. Und der Endstand, Frank, ist dann eben ein 4:2 für Union, das für Union das Thema Abstieg hoffentlich beendet oder Klassenerhalt beendet. Ja, 9 Punkte Vorsprung, du machst eine abwägende Geste, aber dahingehend war es schon sehr wichtig. Und für die SGS, ja, ist ja klar, dass es quasi in dieser Tabellenkonstellation eine harte Niederlage ist. Man hat es ja auch Ramona Meyer unter anderem angesehen, direkt nach Schlusspfiff. Es war ein wahnsinnig emotionaler Nachmittag für die Essenerinnen. Würdest du mir aber zustimmen, wenn ich sage, dass, so grotesk es klingt, die positiven Erkenntnisse bei Essen sogar überwiegen nach diesem 2-4?
Also ich würde dir, Geste hin oder her, sowieso zustimmen, auch zu der ersten Aussage. Ich glaube, dass Union nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird, aus einem relativ simplen Grund, um das kurz abzuhandeln, weil die so gebeutelt waren in der Hinrunde mit Verletzungen, mit Dingen, die sie gar nicht ansatzweise umsetzen konnten, von dem, was sie als relativ klar, für mich klare Strategie eigentlich für sich nach außen tragen und präsentieren, dass ich dir da unabhängig davon trotzdem recht gebe. Und ich gebe dir auch bei dem zweiten Punkt recht. Ich habe in meinen Augen mit diesem Spiel das beste Spiel des Spieltags gesehen. Das war zumindest mein Eindruck. Ich fand, das Spiel heute war auch sehr ansehnlich. Es war sehr abwechslungsreich. Es war wirklich ein hohes Niveau. Aber ich fand das Spiel Essen gegen Union Berlin retrospektiv das beste der sechs Spiele, weil es war unheimlich spannend. Es hatte extrem gutes Niveau. Ich fand, Essen war völlig entgegen ihrer Tabellenposition im Auftritt, weil sie offensichtlich jetzt schon eine Lösung gefunden haben, wie sie diese Misere aus dem Anfang der Saison auch mal wettmachen können. Die hatten unfassbar gute Kombinationen, insbesondere gefühlt über die Außenbahnen auch. Die waren permanent gefährlich, genau wie du gesagt hast, auch als dann das Ergebnis in Richtung FCU gekippt ist, war das noch nicht gegessen mit dem Ein-Tor-Vorsprung. Man hatte permanent noch das Gefühl, dass Essen auch wieder zurückkommen könnte, bis dann das 4-2 ist ja praktisch auch genau wie bei Frankfurt mit der letzten Aktion gefallen. Ich fand, das war ein unfassbar unterhaltsames Spiel von beiden Seiten. Union extrem kämpferisch, bei der Essener Seite sogar eher technisch. Und um jetzt mein Gequatsche zu einem ersten Abschluss zu führen, deswegen unterstreiche ich deine letzte These, weil man einfach sieht, welches Potenzial in der Essener Mannschaft auch drinsteckt, um sich da irgendwie noch aus dem selbst am Schopfe herauszuziehen, sozusagen.
Ich meine,
die Entwicklung ist positiv.
Es ist schon noch ein Unterschied, ob du auf die Defensive oder auf die Offensive blickst. Also in der Defensive, ja. Ich muss sagen, auch wenn Jacqueline Meissner auch gute Aktionen hatte, aber als Rechtsverteidigerin, ich habe mich da noch nicht so ganz dran gewöhnt und ich glaube mir einzubilden, dass es in manchen Szenen ihr auch noch so geht, dass sie sich da noch nicht so ganz wohl fühlt. Und generell waren auch Fürst wurde im Zentrum manchmal ganz schön erwischt. Also die musste manchmal, hat sich ja auch, glaube ich, nee, sie hat nicht die gelbe Karte dafür gesehen, aber es gab nur so eine Szene, wo sie quasi ein taktisches Foul machen musste, einfach nur, weil sie nicht gut positioniert war. Aber offensiv, und das ist ja vielleicht sogar das größere Thema bei Essen, bei erst 13 Toren nach 16 Spielen, da muss man echt sagen, da waren echt viele Dinge wieder da. Also Ramona Meyer hat sicher das beste Spiel in dieser Saison gemacht. Ich könnte mich zumindest jetzt gerade auf den Stand an kein besseres erinnern. Van Belle, ja, sie vergibt halt die große Chance aus 3-2, direkt nach dem Ausgleich war das und hat auch in der ersten Hälfte schon eine gute Chance, aber immerhin kommt sie schon in die Abschlusssituationen. Dann sind sie auch sehr, sehr gut mit dem Elmasi-Ausfall umgegangen, die musste ja nach 15 Minuten schon verletzt runter, für sie kam dann Leonie Köpp und das hätte eigentlich ein ganz schöner Blow sein können, war es aber nicht. Und das sind halt tatsächlich die Details, die bei Essen gerade noch das Problem sind. Also Van Bell vergibt die Chance zum potenziellen 3-2. Direkt danach fahren sie einen 5-4 Angriff und Behrensen spielt das einfach nicht gut aus. Das ist einfach, kann natürlich mal passieren, aber fällt einem halt in solchen Situationen besonders auf. Vor allem auch, weil man schon den Eindruck hatte, hätte Essen hier ein Tor raus erzielen können, hätte das auch wieder was mit Union gemacht, die ja in der Vorsaison, in der Vorwoche, Entschuldigung, ja auch dieses Spiel gegen Leverkusen hatte. Und das ist aber, glaube ich, so ein bisschen so die Dichotomie bei Essen gerade. Also offensiv, finde ich, sah es wirklich in vielen Teilen wieder besser aus. Man kann allerdings auch völlig zu Recht sagen, das hilft dir gar nichts, wenn du trotzdem 4 Gegentore kassierst. Also, aber trotzdem, ich glaube, daran würde ich mich hochziehen. Und ich sehe Essen noch nicht klar abgeschrieben, weil irgendwie da ist wieder was in diesem Team, was die nach vorne treibt. Und ich meine, Helene Schack ist noch sehr schwer einzuschätzen, wie sie so tickt, wie sie so trainiert, was so ihre Art von Fußball ist. Aber ich habe schon den Eindruck, zumindest nach dem, was man so sehen konnte vom Spielerinnenkreis dann nach dem Spiel, dass sowohl Jessica Wissmann als auch Helen Jack, die scheinen das schon gemeinsam zu machen, offenbar das Coaching, auch wenn Jack da natürlich diejenige ist, die zuerst das Wort ergreift. Und das könnte schon eine gute Nachricht sein, wenn das wirklich klappt mit so einer, ja, nennen wir es jetzt einfach mal Doppelspitze, auch wenn sie es vielleicht nicht selber so nennen, weil unter Jessica Wissmann gab es ja auch schon gute Ansätze. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht.
Du hast mich aber vorhin beim Eintracht gegen Leipzig-Spiel gefragt, ob Leipzig jetzt damit schon den Turnaround schafft. Ich glaube, dass das nicht alleine auf Leipzig beruhen wird. Ich glaube, wenn Essen jetzt auch wirklich es schafft, sich wieder zu stabilisieren und die entsprechenden Leistungen auf den Platz zu bringen, dann wird es auf jeden Fall für den HSV relativ eng. Aber dann ist Leipzig auch noch nicht aus der Verlosung. Also ich glaube, das ist definitiv ein Faktor, der da auch nochmal eine Rolle spielt. Wobei man eins sagen muss, ich fand es von der moralischen Leistung von Essen wirklich sehr gut. Ja, die waren sehr geschockt nach dem 3-2 von Union. Das hat man ihnen richtig angemerkt. Da waren sie dann, wirkten sie ein bisschen gehemmt für eine kurze Zeit. Und als dann der 72. Sindermann es Campbell fast auf den Fuß gelegt hat mit diesem einen Ball, wo sie attackiert hat und sie ihr auch wirklich in den Fuß spielt. Und wenn das dumm läuft, klatscht er ins Tor und dann ist der Drops aber halt schon gelutscht in dieser Situation. Das fand ich heikel. Aber du hast schon ab der 80. gemerkt, dass Essen nochmal richtig Luft bekommt und dass sie jetzt nochmal wollen und dass sie das einfach so nicht über sich ergehen lassen wollen. Das fand ich absolut bemerkenswert, weil das zeigt alleine, dass der Wille und der Wunsch, dagegen zu arbeiten, definitiv da ist in der Mannschaft. Die haben sich noch lange nicht aufgegeben. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Mhm. Weil das können, haben sie definitiv. Das haben sie komplett gezeigt in diesem Spiel.
Ja, sehr guter Punkt. Und das ist schon ein Unterschied zu so manchem Spiel, was man so in der Hinrunde gesehen hat, wo man zwischendurch Auflösungserscheinung ist ein bisschen zu viel, aber ihr wisst, was ich damit so grob meine, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Ihnen gesehen hat. Und wer weiß, ich meine, das Problem ist eben auch letztlich die Schwäche im Verwerten von Abschlüssen. Vielleicht kann da ja Maria Kirchmann helfen. Ich meine, die hat jetzt hier nur für ein paar Minuten gespielt. Die wurde verpflichtet von Austria Wien, Stürmerin, 25 Jahre alt, hatte eine gute Quote, die hatte in 9 Spielen 6 Tore erzielt und 2 vorbereitet in der österreichischen Liga, hat auch in der Champions League Quali gespielt. Also vielleicht könnte da auch quasi so ein personeller Impuls was helfen. Und das Interessante, und das ist aber das, was halt solche Spiele auszeichnet, die man auch als Neutraler sehr gerne guckt, kannst du mindestens genauso viel Positives über Union auch sagen und muss es auch sagen. Denn Union ist nicht nur sehr gut in dieses Spiel zurückgekommen, sondern hat es letztlich dann auch verdient gewonnen. Also keiner würde ja behaupten, dass das jetzt glückliche Tore gewesen wären von Union, auch wenn so manches im Entstehen vielleicht ein bisschen unter Mithilfe von Essen entstanden ist. Aber sie hatten ihre Chancen, sie hatten die größere Chancen. Eine Eileen Campbell trifft 2-mal und bereitet noch ein Tor vor. Lia Kamba macht ein tolles Spiel. Lisa Heiseler ist genau die Kapitänin, die du in dieser Situation brauchst, die vorne wie hinten vorangeht, sage ich jetzt mal, in jeder Aktion eigentlich immer zu sehen ist. Und mit Naika Reisner hast du noch so einen möglichen X-Faktor tatsächlich. Also das ist ja wirklich erstaunlich, wie oft hat man das bei Spielerinnen, dass du erstmal so ein paar Spiele Anlauf noch mitverfolgst, bis die wieder so rankommen an ihre frühere Form. Und bei Reisner, also sollte die das irgendwie konservieren können, auch über einen längeren Zeitraum, dann ist die ja jetzt schon wieder auf dem Top-Niveau, was sie vor ihrer Verletzung hatte. Also bei Union zusammengefasst würde ich sagen, auch sehr, sehr viele positive Aspekte und auch sehr viele Spielerinnen, wo man den Eindruck hat, die könnten jetzt auch gemeinsam alle einen Schritt nach vorne machen und vielleicht dann Union doch mehr in die Region bringen, wo Union eben gerne sein würde in der Tabelle. Da war keine Frage drin und dementsprechend beantwortest du auch keine.
Ich kann dir das dritte Mal zustimmen, dann hast du natürlich eine schöne Dreierwette, aber das, du hast es ja am Ende des Tages perfekt zusammengefasst.
Und eins will ich aber noch sagen, weil ich in der Vergangenheit manchmal die Konditionen von Union angezweifelt habe, in dem Spiel gar nicht zu sehen. Nee. Auch in der Nachspielzeit pressen sie hoch, bleiben aktiv. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass sie in dieser langen Nachspielzeit mutig geblieben sind im Verteidigen und nicht tief gefallen sind. Und sie haben auch gut drauf reagiert. Also Heikkinen war so im Spielaufbau ein kleines Thema in der ersten Hälfte und Das wurde aber dann auch besser. Also zum einen war es so, dass manchmal Steuerwald breiter gespielt hat als sie. Das waren aber immer nur so einzelne Situationen, aber es war ganz interessant zu sehen, weil es schon ein bisschen was verändert hat. Und als dann Reisner kam, dann war das Thema sowieso ein anderes. Und was das für eine linke Seite sein könnte mit Erlings, die auch wirklich einige gute Aktionen hatte und dahinter Reisner und dann hast du noch Lisa Heisele, die ja tendenziell auch gerne mal so in den linken Halbraum reinschiebt. Boah, ey. Also das könnte schon auch richtig gut werden bei Union. Jetzt sehe ich es auch. Also eine Zeit lang war es nur, auf dem Papier war es immer so. Und die Enttäuschung bei Union war ja quasi, Papier und Realität haben sich nicht gedeckt. In der Realität haben sie ständig doofe Gegentore gefangen und es sah so aus, als seien sie nicht fit genug und hätten auch keine Knipserin vorne drin. Jetzt, also in dem Spiel sah es mal richtig anders aus und ich bin schon geneigt zu glauben, dass das eher so die Tendenz jetzt ist, weil auch Kamba mir wirklich gut gefallen hat im Mittelfeld und über Pavelec muss ich dir ja nichts erzählen, Frank, was die spielen kann. Das ist ja ein unglaublicher Transfer.
Ja.
Das heißt, also.
Wenn ich das noch ergänzen kann, also zum einen unterstreichst du gerade nochmal deine erste These, dass Union mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben kann, weil die positive Entwicklung, die man von Anfang an ahnen konnte, jetzt man sie eben auch auf dem Platz sieht. Und man sieht, was die Strategie dahinter ist, was die Union da gerade macht. Und das ist ja nun mal einer der rührigsten Vereine, den wir in der ersten Liga haben, was das Ganze angeht. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass es ein unfassbares Pech ist, dass Anna Ehling sich verletzt hat, und immer noch nicht auf dem Platz steht. Die könnte nämlich die von dir zitiert linke Außenbahn durch eine sehr schöne rechte Außenbahn noch ergänzen. Und dann wäre Union ja wirklich extrem gut aufgestellt, was das angeht, weil zwei Spielerinnen muss man bei diesem Spiel wirklich rausstellen. Das ist einmal Kara Bösel im Tor, weil die hat ja zusätzlich noch ein paar Dinger gehalten und wirklich richtig gute Paraden gezeigt. Und das, was Aline Kempel da abgezogen hat, war auch aller Ehren wert, weil das, was Fudalla bei Leverkusen gemacht hat, hat in diesem Spiel Kempel ganz klar gemacht mit zwei Toren und Vorlagen und allem. Also, mein lieber Scholli, das war aller Ehren wert.
Aber wirklich, ja, das muss man sagen. Allein Aline Kempel hat zwei Großchancen kreiert. Sandra, du wirst auch noch was ergänzen.
Ja, ich frage mich nur, was Union macht mit dem 35er-Kader, wenn dann alle fit sind. Das ist so ein bisschen meine Sorge, weil das ist jetzt schon wirklich explodiert in der im Transfer. Also wird spannend. Vielleicht wird das ein super spannendes Team, weil die super variabel dann sind. Und da sehen wir dann jedes Mal eine andere Startaufstellung. Das könnte spannend sein. Wenn nicht, bin ich gespannt, was sie im Sommer machen.
Die bereiten sich auf die Dreifachbelastung mit Champions League in 2027 vor.
Das würden sie gerne so sehen. Nee, ich würde sagen, dass halt einfach, es haben halt viele Verpflichtungen nicht geklappt, deswegen mussten sie nachverpflichten. Ja. Also es ist schon, das finde ich, ist schon ein valider Punkt. Und auch das, was du sagst mit der Variabilität, das ist schon auch was, also jetzt in dem Spiel wäre das jetzt albern, das zu kritisieren, aber im Leverkusen-Spiel habe ich schon angesprochen und in der Hinrunde ja auch. Also bisher hat Variabilität die Unionerin nicht ausgezeichnet. Und da kann man natürlich sagen, es liegt an den Verletzungen und dass man immer wieder mit neuen Formationen spielen, also mit neuen Spielerinnen in der Formation spielen wollte und dann wisse natürlich auch nicht alles über den Haufen werfen. Das wäre völlig legitim. Aber bisher ist mir eben Aileen Pöse nicht als die Trainerin aufgefallen, die eben mal im Spiel zwischen Dreier- und Viererkette wechselt und hier mal noch eine In-Game-Coaching-Anpassung vornimmt und so weiter und so fort. Vielleicht kommt das noch, aber bisher habe ich es noch nicht so gesehen, muss ich sagen. Vielleicht liegt es aber auch an mir, muss man auch ehrlicherweise sagen. Gerade bei Auswärtsspielen in Leipzig erkennst du ja eigentlich gar nichts. Da siehst du es dann mal aus der Trainerin-Position und denkst dir so, ja gut, also ich wäre der schlechteste Trainer der Welt, ich erkenne gar keine Formation und wie es hier gerade überhaupt läuft. Union, jetzt bei 18 Punkten, 9 Punkte Vorsprung auf die SGS Essen und man könnte jetzt im Grunde die Weichen stellen. Heimspiel gegen Jena, Auswärtsspiel beim SC Freiburg, Heimspiel gegen den 1. FC Köln, natürlich auch schwierige Gegnerin da mit dabei, aber definitiv machbar und vielleicht sieht dann in ein paar Wochen die Lage schon ganz anders aus bei den Berlinerinnen. Bei der SGS, ja, wird es wahrscheinlich ein Rennen bis zum Schluss werden. Es kommen jetzt zwei schwierige Auswärtsspiele, einmal in Köln, einmal in Wolfsburg, dann empfängt man zu Hause Rasenballsport Leipzig, muss zu Hoffenheim und spielt zu Hause gegen den FC Bayern, also Das ist ein Hammerprogramm, aber vielleicht hilft auch die Erwartungslosigkeit, mit der man ja letztlich aus der Sicht der Essenerinnen auf so ein Programm blickt. Plus, man wird noch Jena zu Hause spielen, man wird Nürnberg am vorletzten Spieltag auswärts noch treffen. Vielleicht geht da noch was, das 1:2 beim HSV, wir haben es in der letzten Woche besprochen, das hängt halt wirklich noch nach. Das war einfach auch im Ganzen zustande kommen, ein heftiger Blow für Essen, aber immerhin, sie sind von der Leistung her schon zurückgekommen, noch haben die Ergebnisse nicht nachgezogen. Und damit haben wir die 6 Spiele dieses Spieltags besprochen. Das Einzige, was wir jetzt noch zu erledigen haben, ist, unsere Awards zu verleihen. Wir küren jetzt jeder für sich seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die nicht genügend besungen wurde von uns und oder anderen, und dann unsere Momente des Spiels. Und Sandra, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich mach's mir einfach. Ich nehme Fudala. Ich habe das Spiel ja auch geschaut, und also quasi eins von meinen Spielen, und ja, 2 Tore, 1 Assist, glaube ich. Nein, nur 2 Tore. Nee, doch, ja. 2 Tore, 1 Assist. 2 Tore. Und auch wie sie Tore schießt, ich meine. ja, muss man nicht viel zu sagen. Also absolut verdient, glaube ich.
Aber wirklich. Aber wirklich, in Leverkusen singst du nicht Fidalala, sondern Fudalala oder irgendwie so ähnlich. Naja. Ja, für Fangesänge bist vielleicht eher du zuständig, Frank.
Na, nicht für solche. Ja, aber das, okay, das Gute ist, das macht es mir ein bisschen einfacher in meiner Entscheidung, weil ich war wirklich hin und her gerissen gegen dem, was ich auch gerade eben schon gesagt habe, zwischen Fudala und Campbell, und dann nehme ich einfach der Ausgewogenheit Campbell, weil ich finde, die hatte genauso einen positiven Impact auf ihr Spiel, und dann sind beide genannt, und das finde ich in beiden Fällen absolut verdient.
Aber wirklich, die standen auch auf meinen Zetteln, und die dritte hat sich am heutigen Montag noch auf meinen Zettel draufgespielt. Ich glaube, wenn Linus Bärenstein nicht so eiskalt im Verwerten ihrer Torchancen gewesen wäre, dann wäre das ein ganz anderes Spiel für den VfL Wolfsburg geworden. Absolut beeindruckend und geht immer auch so ein bisschen unter, wie schlau sie auch einfach ist. Das habe ich auch vorhin vielleicht auch falsch geframed. Also ich habe vorhin gesagt, die Innenverteidigerinnen sahen nicht gut aus, weil Bärenstein da so viel Platz hatte. Man könnte ja auch sagen, wie schlau ist eigentlich Lindis Bärenstein, sich immer genau in diesen Raum rein zu bewegen, und zwar auch in dem Moment, in dem die Innenverteidigerinnen das vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, weil sie alle auf die Passgeberin gucken, wann jetzt der Pass in die Tiefe kommt. Also deswegen, das wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Man kann auch einfach sagen, es hat Bärenstein sehr, sehr gut gemacht, und das nicht das erste Mal ist, ist anzunehmen, dass sie das einfach sehr, sehr gut kann und da einfach eine sehr kluge Spielerin ist und dazu auch noch eiskalt im Torabschluss. Bei -8 Grad vielleicht ein bisschen einfacher als sonst. Meine MVP des Spieltags. Sandra, wer ist deine Unsung Heroine geworden?
Fand ich ein bisschen schwieriger. Haben wir jetzt eigentlich auch genannt, aber ich würde Stierli nehmen. Weil als Verteidigerin bist du sowieso selten so die spielentscheidende Spielerin, aber wenn du deinen Kasten quasi sauber hältst und ein super Spiel defensiv machst und dann aber auch das 1:0 triffst, 2:1:0, ne? Ja. Dann, ja. Und ich finde, Verteidigerinnen werden eh viel zu wenig besungen, deswegen Stierli für mich.
Wunderbar. Ja, sehr gut. Auch interessant, was sie einfach allein durch ihre Körpergröße für neue Optionen bei Offensivstandards bietet. Also
und
eigentlich
war ja
ist es nur
Comeback,
eine Option.
Glaube ich. Also ja, quasi ohne Vorlaufzeit, ohne viel Spielpraxis die Saison jetzt. Also ich glaube, am Anfang hat sie noch gespielt. Direkt reingekommen, direkt fehlerfrei, mehr oder weniger, direkt spielentscheidend.
Ja, und auch Sigurda dort hier mit besser gemacht. Also einfach sehr, sehr gute Innenverteidigung in diesem Spiel. Frank, wer ist deine Unsung Heroine?
Das ist sehr spieltagsbezogen, aber hat auch eine durchaus langfristigere Komponente. Und mea culpa, dass es jetzt eine weitere Unionerin ist, aber mich hat dieses Spiel tatsächlich in dem Konzert der 6 Spieler am meisten begeistert. Und das ist am Ende Kara Bösel, weil sie alleine in diesem Spiel verhindert hat, dass Essen das, was sie nach vorne gebracht haben, auch ins Tor bringen und damit einen ganz anderen Spielverlauf für Union praktisch erzwingen. Aber auch überhaupt hat meines Erachtens Bösel Union die Chance eröffnet, das, was wir schon diskutiert haben, nämlich mit so viel Abstand zu den Abstiegsplätzen, trotz der ganzen Misere, die sie gehabt haben mit Verletzten und so weiter, sie überhaupt so im Spiel zu halten, dass sie überhaupt da stehen, wo sie jetzt stehen. Und das unterstreicht sie meines Erachtens von Spieltag zu Spieltag. Und ich erinnere mich, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie für Frankfurt gespielt hat, sondern wie sie für Frankfurt gespielt hat. Ich erinnere mich da eben schon an die Spiele, wenn sie dann mal im Tor gestanden hat, was sie für eine Souveränität ausgestrahlt hat, was sie für eine Strafraumbeherrschung hat. Ich finde, da hat Union einen absolut riesigen Griff gemacht. Und deswegen würde ich sie insbesondere aber auch in diesem Spiel jetzt da gerne nominieren.
Sehr schön. Natürlich ist das okay, hier zwei Unionerinnen zu nennen. Du weißt ja gar nicht, wie viele Unionerinnen und Unioner diesen Podcast hier hören. Das wird eher begrüßt, würde ich sagen. Dann nenne ich eine Spielerin, die ich zwar vorhin schon kurz erwähnt habe, aber ich möchte noch mal kurz ein paar Worte zu ihr sagen. Ramona Mayer. Ramona Mayer hat das Ramona Mayer-artigste Spiel gemacht, das ich seit langem von Ramona Mayer gesehen habe. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Tore. Aber die hat sich reingehauen. Hat dabei alles geklappt? Nein, bei weitem nicht. Die hat 16 Zweikämpfe geführt, 5 davon gewonnen. Aber sie hat 16 Zweikämpfe geführt. Die war einfach immer zu sehen. Sie hat an ganz vielen Stellen des Feldes diese Zweikämpfe geführt. Sie hat sich tief angeboten. Sie hat Dribblings gestartet. Sie ist auf den Flügel ausgewichen. Sie ist in den Strafraum vorgegangen. Sie war immer in Bewegung. Sie hatte auch eine ganze Reihe von Schüssen. 3 waren es am Ende. Und ein Tor hat sie ja dann sogar noch erzielt. Also ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt, aber ich meinte damit, dass es quasi jetzt nicht, dass sie nicht mehr eine Unsung Heroine ist, weil sie einen Doppelpack gemacht hat. Aber Ramona Mayer war wirklich wieder so genau das, was sie an ihren besten Tagen für die SGS sein kann, nämlich ein ständiger Unruheherd für die Gegnerinnen und auch eine nervige Gegenspielerin im Positiven. Sie hat auch 5 Fouls begangen, also das gehört auch dann mit dazu, aber ich glaube, genau das braucht die SGS und es war schon ein bisschen herzzerreißend zu sehen, wie nahe ihr das gegangen ist, wie dieses Spiel dann geendet ist. Danach dann im Interview bei Magenta Sport war sie wieder sehr gefasst, hat auch das Spiel ganz gut weganalysiert, sage ich jetzt mal. Aber wenn Ramona Mayer das schafft, weiter diese Energie trotz alles Frustes, der wahrscheinlich auch mit den Ergebnissen mitkommt, aufs Feld zu bringen, dann wird allein das auch der SGS nochmal was bringen. Deswegen wollte ich sie hier nochmal besingen. Schönes Spiel. Kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Sandra, was ist da bei dir auf dem Zettel?
Da stand tatsächlich sehr viel zu Ramona Mayer bei mir.
Oh nein, sorry.
Für mich, ich hatte mir aufgeschrieben, so sowohl das Tor, was sie auch wunderbar gemacht hat, das war auch ein richtig, richtig schönes Tor, so ein klassisches Ramona Mayer-Tor quasi. Und auch die Freude und auch die Erleichterung, glaube ich, hat man ihr angemerkt. Und dann halt diese Szene, wo sie dann nach dem Spiel Tränen in den Augen hat, das war irgendwie beides zusammen. Zusammenfassend für dieses Spiel und diese Emotionen, die in diesem Spiel waren. Das war, glaube ich, so, obwohl du sie jetzt auch schon besungen hast, nochmal.
Ja.
Hat sich irgendwie eingebrannt. Also, ja. Glück und Unglück in einem. Aber ich hoffe ja doch, dass auch gerade dieses Selbstbewusstsein und diese Spielfreude eher das ist, was überwiegt und was dann in den nächsten Spielen von Essen zu sehen ist, weil es hat so viel Spaß gemacht, dieses Essen mal wieder zu sehen für eine Halbzeit.
Mhm. Aber wirklich, ja, ich finde das völlig okay, dass hier Ramona Mayer nochmal gewürdigt würde. Das ist ja nur Wasser auf meine Mühlen. Frank, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ja, das kann ich nahtlos mit einer anderen Mühle deinerseits ergänzen, weil ich möchte den Staffelstab von dir von letzter Woche gerne übernehmen, was den Protest gegen die Montagsspiele in der Frauenliga angeht, weil ich glaube, was man sehr gut gesehen hat, in jedem einzelnen der Stadien, dass Banner hingen, vereint gegen die Montagsspiele, weil ich möchte das deswegen rausheben, weil das einfach eine konzertierte Aktion ist, die wir aus dem DFB-Fan-Netzwerk heraus gemacht haben, die einiges an Abstimmung gekostet hat, die einiges an Organisation hat, die abgestimmte Texte hat und wirklich alle Bundesliga-Vereine und die Fans der Bundesliga-Vereine gemeinsam hier einen Nenner gefunden haben, zu sagen, wir möchten einfach nicht, dass montags der Frauenfußball für diese Montagsspiele genutzt wird, weil das für den Fan insbesondere nicht viele Vorteile hat. Und auch wenn ich mit Verantwortlichen in den Teams spreche, das teilweise nicht nur positiv gesehen wird. Und deswegen übernehme ich das gerne, auch wenn es jetzt schon das zweite Mal hintereinander ist, dass es genannt wird. Aber ich weiß, was organisatorisch und vom Aufwand dahinter steckt und kann deswegen aus tiefstem Herzen sagen, das ist für mich auf jeden Fall exemplarisch etwas für diesen Spieltag, dass das in dieser Breite, in dieser Einheitlichkeit gemacht wird, muss ich sagen, Hut ab. Ich finde es absolut großartig nach wie vor und unterstütze das aus tiefstem Herzen.
Definitiv, da hast du uns, glaube ich, alle auf deiner Seite bei diesem Punkt. Und es ist ja auch wirklich erstaunlich, egal ob 600 ZuschauerInnen im Stadion sind, in Leverkusen oder Hoffenheim, oder ob es 5000 sind, dann beim HSV ja. oder bei Union, sogar bei den 600, das meine ich jetzt nicht despektierlich, macht es ja. aber einen Unterschied. Also das war wirklich, man war immer froh, wenn diese 15 Minuten vorbei waren. Und es dann wieder losging. Gut, in Hoffenheim gebt mal jemandem anderen das Megafon, aber das ist jetzt was ganz Persönliches, was ich persönlich habe. Aber wirklich, ja, interessant, dass man das auch so merkt. Dann habe ich noch einen Gute-Laune-Moment und zwar wirklich einen Gute-Laune-Moment. Also bei diesem Spiel Wolfsburg gegen Köln, da wurde so viel über das kalte Wetter gesprochen und du hast es auch allen Beteiligten angesehen. Du hast es den Spielerinnen auf den Ersatzbänken angesehen, du hast es den Spielerinnen beim Warmmachen angesehen, du hast es der vierten Offiziellen angesehen und es wurde ja auch genügend angesprochen im Kommentar. Es gab aber eine Person, der hat mir das gar nicht angesehen und gar nicht angemerkt und das war Nicole Bender-Rumler. Ich wusste ja schon, dass die immer für gute Laune zu haben ist und dass die auch so eine kölsche Gelassenheit hat, die einfach sehr angenehm ist. Ich fand sowohl im Halbzeitinterview als auch dann später, und das war eben dann der Moment, den ich jetzt meine, da gab es eine Szene, der Ball geht ins Aus und wir sehen die Kamera und im Hintergrund sieht man die Kölner Ersatzbank und du siehst nur Spielerinnen, die unter Decken in ihren Jacken sitzen und sich ganz, ganz klein machen und sich versuchen, irgendwie wenig Körperwärme zu verlieren. Und daneben flätzt Nicole Bender-Rumler und macht gerade einen Spaß mit irgendeinem der Co-Trainer und hat wahnsinnig gute Laune. Und das hat mir gute Laune gemacht. Das fand ich, war ein lustiges Bild. Deswegen ist das mein Moment des Spieltags. Ich fand das einfach ganz herrlich und das passt auch zu der Lockerheit, die der FC aktuell versprüht. Und das war ja wirklich nicht immer so. Also,
ja, und die Karnevalsaison geht jetzt voll auf den Höhepunkt zu. Und da bist du als guter Launebär natürlich super aufgehoben.
Ja, ja, das ist natürlich meine Hauptdisziplin. Das dürfte ja sowieso klar sein. In diesem Sinne danke ich euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so ausführlich über den Spieltag zu sprechen. Hat große Freude gemacht. Herzlichen Dank an Sandra Kreiner. Lest alle Legende verloren oder hört den Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Das sind alles Folgen, die nicht schlecht geworden sind. Anders als hier solche Spieltagsfolgen. Da interessiert einen nicht mehr, was wir vor 2 Jahren gesprochen haben. Aber bei Legende verloren, hört da mal unbedingt rein. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast.
Dankeschön für die Einladung vor allem.
Ja, jederzeit wieder, weißt du ja. Und herzlichen Dank natürlich auch an Frank Hosenseidel von den Mainadlerinnen. So ist es richtig. Jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, aber nein, ich habe mich noch dran erinnert. Man kann dich natürlich auch im Adlerinnen-Podcast hören. Du hast es ja vorhin auch schon selber angesprochen. Frank, vielen, vielen Dank, wie immer, für deine Zeit und Expertise.
Sehr, sehr gerne. Es hat wie jedes Mal einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Das freut mich sehr. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr diese Folge hier möglich gemacht habt, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ihr könnt in die Podcast-Beschreibung, die Videobeschreibung oder auch einfach auf rasenfunk.de sehen. Da seht ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht auf allen erdenklichen Wegen. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Paul Zech, bei Andy G., bei Stefan.exe, schöner Windows-Gag, bei Martin und bei guck mal, Adler München, nur die SGE. Ja, das passt doch. Obwohl es Zufall war, lieber Frank. Also vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Stellvertretend natürlich an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben. Und unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr diese Sendung hier zum Beispiel weiterempfehlt. Zeigt sie euren Freunden, Bekannten, Familien und sonstigen Angehörigen. Und gebt uns auch sehr gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und dann hören wir uns ja schon bald wieder, denn der Ball rollt in der Bundesliga der Frauen. Und der Rasenfunk bleibt am Ball. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.